Absolut, ich habe echt Angst vorm Sterben. Das ist auch nichts, was ich geradezu begrüße.
Weil niemand darüber spricht.
Diese Hormone, die können einen ja auch in den Wahnsinn treiben, ja.
Dass es uns damit besser geht, dass wir länger leben können und auch, dass wir durchaus weniger Krankheiten bekommen können.
Wenn wir nicht Glück erleben könnten, hätten wir keinen Lebenswert. Wir Menschen brauchen Erklärungen, ja.
Was ist das, dieses Projekt, was da kommt? Über das Älterwerden, über das Leben und über die Veränderungen, die uns prägen, spreche ich heute mit einer Frau, die Millionen Menschen geholfen hat, sich selbst besser zu verstehen. Sie ist wohl die bekannteste Psychologin und Bestseller-Autorin im deutschsprachigen Raum. Mit ihrem Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« hat sie Millionen Menschen erreicht und das Thema Selbstwert in den Mittelpunkt vieler Gespräche gebracht. Begriffe wie Sonnenkind und Schattenkind sind dadurch Teil unserer Alltagssprache geworden. Und jetzt wird dieses Buch sogar verfilmt. Und heute möchte ich mit ihr nicht nur über Theorie sprechen, sondern darüber, was Älterwerden ganz persönlich für sie bedeutet. Was verändert sich wirklich innerlich wie äußerlich? Wer ist sie heute und was hat sich in den letzten 20 Jahren bei ihr verändert, verschoben? Ist die Midlife-Krise eine Krise oder eine Reifung? Erlebt ein Sonnenkind das Alter anders als ein Schattenkind? Und warum feiert unsere Gesellschaft Jugend mehr als Reife? Was gibt es Schönes am Älterwerden? Herzlich willkommen bei mir, Stefanie Stahl.
Danke, Petra.
Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Und mir ist es am Anfang ganz schwer gefallen, auszusortieren. Was will ich dich eigentlich fragen? Und das waren so viele Sachen. Aber ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an. Wie ist es für dich? Wie erlebst du für dich das Älterwerden? Also auf der einen Seite als Steffi persönlich, aber auch als Psychologin, als das, was du beruflich dein Leben gemacht hast. Ich glaube, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, oder?
Weiß ich gar nicht so, ob die so unterschiedlich sind. Also ich erlebe das alles so als zu mir gehörig. Ich würde das gar nicht so unterscheiden. Wie erlebe ich das Älterwerden? Also ich habe einen Fimmel schon mit 14 entwickelt, dass ich schon immer hochgerechnet habe, wie alt meine Eltern vielleicht noch werden, weil ich relativ alte Eltern hatte. Und das ging dann nahtlos über in wie lange ich noch zu leben habe. Also seitdem ich denken kann, gucke ich auf die Uhr, wie viel Lebenszeit mir noch verbleiben könnte. Und das ist nicht erst spät angefangen, sondern schon ziemlich früh. Und was mich am Älterwerden richtig belastet, ist, dass es nach hinten raus immer enger wird und man weiß ja auch noch nicht mal, wie eng. Weil ich meine, man kann ja jederzeit irgendwie eine ganz schlimme Krankheit bekommen und sterben. Manche Leute, die sterben einfach so früh und auch so plötzlich, auch schon in meinem Umfeld. Also auch da gibt's ja noch nicht mal eine Garantie, dass ich vielleicht noch 20 Jahre habe oder so. Das finde ich richtig gruselig, das macht mir Stress, das ist für mich ein Riesenkontrollverlust. Also das finde ich mit die negativste Seite am Alter.
Macht's dir Angst?
Ja, absolut. Ich habe echt Angst vorm Sterben. Vor dem Weg? Da gar keinen Bock drauf.
Vor dem Weg dahin?
Nö, dass es mich nicht mehr gibt, habe ich keinen Bock drauf.
Das ist dich, ja, verstehe ich gut.
Total dagegen.
Ich auch. Meinst du, es geht weiter nach dem Sterben?
Das sind meine Zweifel.
Hoffst du?
Das wäre schön, wenn mir heute der liebe Gott erscheinen würde und sagen würde, Steffi, es gibt das Leben nach dem Tod, alles ist gut, dann hätte ich für nichts mehr Angst in diesem Leben. Mhm.
Aber vielleicht ist ja auch gut, dass wir es nicht wissen, ob es weitergeht oder nicht.
Warum?
Na, ich denke, dass wir vielleicht dann ein bisschen intensiver leben, ein bisschen mehr hingucken und nicht so denken, naja, es kommt ja danach sowieso was, vielleicht
danach
sogar noch
kommt
Schöneres
sowieso
oder so.
Besser, ne? Ja, ja, stimmt. Ja, vielleicht.
Vielleicht ist das der Grund. Das heißt also auch, dass du dich anders wahrnimmst als früher. So insgesamt?
Sicher, anders wahrnehmen tut man sich sowieso. Also man verliert deutlich an äußerer Attraktivität. Das ist auch nichts, was ich geradezu begrüße. Und ja, es sind ja viele Sachen, die sich verändern. Auf der anderen Seite wird man auch viel gelassener. Einem stehen einfach nicht mehr so viele Hormone zur Verfügung.
Was hat sich denn für dich so in den letzten 20 Jahren verändert, so richtig So mit, vielleicht auch mit Traurigkeit, aber auch vielleicht auch mit Freude.
Im Hinblick aufs Altern jetzt?
Ja, absolut. Im Hinblick aufs Altern.
Ja, also, was sich verändert hat, Hautstruktur. Also, ich habe auch ein bisschen weniger Energie, stelle ich fest, als früher. Also früher konnte ich so länger durchfeiern, sagen wir mal so. Also ich werde heute früher müde so, vor allen Dingen so am Abend. Insgesamt fühle ich mich aber gar nicht so besonders alt, ehrlich gesagt, so vom inneren Gefühl. Eigentlich fühle ich mich noch sehr fit. Ich glaube, die krassen Veränderungen, die kommen alle noch, die richtig ätzenden, weil ich bin eigentlich noch recht sportlich und beweglich, bin noch gut dabei im Leben. Ja, was sich natürlich verändert, ist die Libido, das ist einfach so. Da wird auch zu viel dummes Zeug heutzutage geredet in den Medien, was mir tierisch auf den Sack geht.
Warum?
Weil zu viel behauptet wird und zu viel gelogen wird und einfach nicht die Wahrheit gesagt wird, ja. Dann sitzen dann irgendwelche 70-Jährigen in Talkshows und schwärmen von ihrem Sexleben und ich weiß, das ist alles Blödsinn, also sorry. Und wenn, dann sind sie die ganz große Ausnahme, aber nicht die Norm. Also.
Weißt du was, das finde ich super interessant, weil ich habe ja 40 Jahre lang eine Praxis gehabt und ich hatte ganz viele Menschen bei mir. Und natürlich sind wir auch auf Sexualität zu sprechen gekommen. Und für mich war es tatsächlich immer so, dass ich gehört habe, dass die Libido nachgelassen hat, auch dieses Bedürfnis.
Ja.
Und dass ich auch diese Zärtlichkeit oder Wärme und alles ganz, ganz arg verändert hat, aber draußen hört sich das immer ganz anders an. Und man muss seinen Mann stehen, man muss seine Frau stehen und das macht alles noch super viel Freude.
Ja, da wird im Moment auch so viel erzählt, dann nimmst du ein paar Möhnchen hier und da und dann ernährst du dich gesund und dann treibst du ein bisschen Sport, dann ist alles tippitoppi, ist alles Bullshit. Ja, also
Schließt also, von dir auf andere?
Ich weiß es von ganz vielen. Ja. Von ganz vielen, auch die Hormone nehmen. Viele wollen aber auch keine Hormone nehmen. Ich weiß es von ganz, ganz vielen. Aber die gute Nachricht ist, es ist auch eine große Befreiung. Also ich meine, ist ja nicht, dass jetzt nichts mehr da ist. So ist es ja jetzt nicht. Es ist aber einfach deutlich weniger als früher.
Ja.
Auch die ganze Anziehungskraft lässt nach. Aber die gute Nachricht, es fällt total leicht, seinem Mann treu zu sein. Man ist nicht ständig schockverliebt. Der ganze Scheiß, der damit ja auch einhergeht, diese ganze... Also diese Leidenschaft und diese Hormone, die können einen ja auch in den Wahnsinn treiben, ja. Man verliebt sich in die Falschen, man kommt überhaupt nicht davon los, man ist total eifersüchtig. Eifersucht lässt ja damit auch nach, ich bin überhaupt nicht mehr eifersüchtig. Das ist ja die berühmte Altersgelassenheit. Ist ja nicht, dass man sich so viel besser reflektiert. Man fehlt einfach die Hormone, das ist das ganze Geheimnis, um sich überhaupt noch groß über irgendwas aufzuregen. Oder? Ist doch so. Und da wird halt viel gelogen im Moment und viel erzählt und viel verkauft. Ne? Mhm. Nehmen hier noch das Döschen und hier und davon noch eine kleine Portion. Und dann ist alles tippitoppi. Stimmt aber einfach nicht. Und ganz viele setzen sich mit diesem blöden Thema auch total unter Druck. Warum? Weil eigentlich keiner mal die Wahrheit sagt.
Wenn wir gerade schon beim Thema unter Druck setzen sind, also es ist ja tatsächlich so, also so empfinde ich das für uns Frauen, dass wir ganz schön unter Druck stehen.
Ja, klar.
Unter Druck stehen in vielerlei Hinsicht. Also wir sollen leisten nach wie vor. Also mir macht's Spaß. Ist überhaupt gar kein Thema. Und solange das geht, will ich es auch noch machen. Aber wir haben ja auch so eine äußerliche Erscheinung. Und
ich sage also immer, erwarten Sie hier im Westen, sage ich jetzt mal, dass die Frau bis zu ihrem 50. Geburtstag aussehen soll wie 18 und danach soll sie übergangslos in Würde altern. Wer diesen blöden Spruch erfunden hat, in Würde altern, den könnte ich auch die Ohren lang ziehen, wirklich. Weil die Ansprüche sind einfach sehr hoch. Na, und dann gehen sie hin und lassen ein bisschen was machen und lassen hier was machen und da was machen, was ich auch völlig okay finde. Und dann wird wieder auf ihn rumgehackt. Na, dann heißt es wieder, also wie man es macht, ist sowieso falsch erstmal.
Lässt du was machen?
Ich? So Kleinigkeiten.
Aber nicht große Sachen.
Vor denen habe ich ein bisschen Bammel, aber ich glaube, ich werde mir irgendwann mal den Hals liften lassen. vielleicht.
Hals ist ein absolutes Thema. Habe ich neulich auch mit jemandem gesprochen darüber. Der hat dann zu mir gesagt, mein Hals sieht aus wie von der Pute.
Oder ja, so gesagt, sieht das ja auch aus.
Güte, ja, es ist, ja, ja, ich weiß.
Also ich mache nicht viel, siehst du, ich habe keinen Botox oder so. Ich mache manchmal, das ist jetzt auch länger her, die Tränenrinne. Das ist cool. Dann,
was machst du denn da? Wie geht denn das?
Weil ich ein bisschen nämlich, Hyaluron und dann wird das hier ein bisschen höher und dann kriegst du nicht so Eulenaugen, weißt du?
Ich hab sie. Siehst du's? Ich habe nämlich auch diese Ringe da, aber ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich finde sie hässlich und ich finde, es macht alt.
Dann geh zum Hautarzt, der kann dich beraten.
Ja, das glaube ich.
Also ein paar
auch.
Kleinigkeiten finde ich überhaupt nicht schlimm.
Ja.
Ja, Botox tut mir zu weh. Ich finde, das tut echt richtig weh. Aber.
Und du hast auch noch ganz schöne glatte Stirn, wenn du keinen.
Ich habe, was die Gesichtshaut betrifft, Glück. Ich habe gute Gene.
Ja.
Also, ich glaube auch nicht so viel. Ehrlich gesagt, ich glaube auch gar nicht so wahnsinnig viel an. Jetzt wird es noch schlimmer, was ich sage, an die.
An was?
Ach, alles mit Ernährung und Sonne und dies nicht und jenes nicht. Ich war immer mein Leben lang, ich habe mich viel gesonnt und ich habe mich nie. Ernährung, ja, ich habe mich ernährt, gut. Aber. Ich habe trotzdem eine relativ ziemlich gute Gesichtshaut für mein Alter und meine Eltern hatten eben auch beide eine gute Gesichtshaut. Es sind doch zum Teil mehr die Gene, als sie heute immer wahrhaben wollen. Heißt ja immer, Gene würden so wenig ausmachen, erzählen sie einem überall. Aber ich tue mir leid, widerspricht meiner ganzen Lebenserfahrung.
Das finde ich ganz spannend. Ich muss ja jetzt einfach mal einhaken, weil der Raul, das ist unser ältester Sohn, der sagt immer zu mir, Mama, du mit deiner Epigenetik, so heißt es ja, dass also die Gene nur zu 20% eigentlich verantwortlich sind für das, was wir sind, das glaube ich einfach nicht. Wenn ich mir angucke, was ich alles habe von dir, was ich habe vom Papa, ich habe die Augen, ich habe dieses, ich habe die Haut, ich habe selbst mit inneren Dingen ist es so, also ich meine jetzt so verdauungsmäßig und so weiter und dann sage ich immer, doch, Raul, wir können schon unglaublich viel verändern und wir können ganz viel machen und ich glaube da auch dran. Aber ich glaube halt auch, dass, egal ob es jetzt 10, 20, 30 oder 40% sind, dass die Gene eben maßgeblich unser Sein beeinflussen. Davon bin ich überzeugt, aber ich weiß, dass wir auch ganz viel machen können. Also ich bin ja jetzt nicht irgendwie so eine Studiengläubige, sondern ich finde es nur toll, wenn Wissenschaft das, was ich erfahren habe, auch bestätigt. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass wir heute tatsächlich wissen, wenn wir unseren Lebensstil auf eine bestimmte Art und Weise angehen, dass es uns damit besser geht, dass wir länger leben können und auch, dass wir durchaus weniger Krankheiten bekommen können.
Ja, also sicherlich ist da was beeinflussbar. Das wäre ja blöd, dem zu widersprechen. Ich meine, das weiß jeder, wenn jemand völlig übertreibt und stark übergewichtig ist und ständig harten Alkohol trinkt und so weiter. Das weiß man ja, dass das wirklich sehr, sehr ungünstig ist. Aber es gibt diese riesige Grauzone oder ich sag mal gesundheitliche Mittelschicht und zwar jetzt nicht vom tatsächlich ökonomischen Schichtmodell, sondern die irgendwo, diese breite Mitte. Und da finde ich es einfach ultra krass. Ich habe zu viele Fälle erlebt, die alles richtig gemacht haben, früh krank wurden, früh gestorben sind, zu viele Fälle, die gar nicht viel richtig gemacht werden, irgendwie gefühlt 100 Jahre alt werden, die völlig unverwüstbar sind. Deswegen ich höre die Studien ja, ich gucke ins Leben nein. Also das, was ich wirklich sehe, sehe ich keine wahnsinnige Korrelation zwischen dem Lebensstil und wie alt Leute werden. In den Extremen natürlich schon, das ist doch völlig klar. Also in den Extremen, das ist doch, weiß doch jedes Kind. Ja, aber so in diesem riesenmittleren Bereich.
Was ist der riesenmittlere Bereich? Wen meinst du damit?
Ja, die Leute, die jetzt nicht übertrieben ungesund leben, aber auch nicht übertrieben gesund. Die gerne abends ihren Wein trinken, die gelegentlich rauchen oder auch lange Raucher waren, die nicht unbedingt sich super gesund ernähren, die auch gerne mal Zucker essen, ihr Stück Kuchen und so weiter und so fort. Das meine ich. Also die nach früheren Maßstäben, dieses Riesengesundheitsthema ist ja jetzt erst so aufgekommen, ich sage noch, vor 10 Jahren eigentlich relativ normal gelebt haben. Heute ist ja alles fui und alles verboten. Aber so, und gerade auch ältere Leute, mein Nachbar, der ist jetzt gestern 93 Jahre alt geworden. So, ich war noch bei ihm zum Geburtstag. Er feiert abends noch. Er hat bestimmt 3 Gläser Wein getrunken mit 93. Er ist topfit im Kopf. Wenn du den fragst nach Nahrungsergänzungsmittel, wird er fragen, sag mal, wovon, was ist denn das? Nahrungsergänzungsmittel. Die Ernährung war normal, wie man halt in der Generation gegessen hat. Natürlich war Fleisch, natürlich war oft ein Stück Kuchen. Eigentlich gab's immer einen Nachtisch, immer was Süßes. Ja, natürlich wurde Kaffee getrunken, natürlich wurde Alkohol getrunken. Der hat auch viele Jahre seines Lebens geraucht, bevor er mal aufgehört hat zu rauchen, so. Der hat, dem fehlt gar nichts. Der nimmt ein paar Prostata-Tabletten und das war's, sonst hat er nichts. Und dann gibt's andere, tragischerweise meine eigene Schwägerin, die hat immer alles richtig gemacht, die hat Wert gelegt auf ihre Gesundheit. Die ist mit 50 Jahren gestorben, die hatte einen aggressiven Lungenkrebs aus heiterem Himmel, hat aber nie geraucht. So. Und diese Sachen meine ich, also, meine Lebenserfahrung ist es nicht und ich gucke ja immer so, wie die Leute gelebt haben oder nicht gelebt haben, die sterben oder nicht sterben und ich sehe da nicht so einen wahnsinnigen Zusammenhang. Was ich jedoch glaube ist, dass wir ein ganz hohes Kontrollbedürfnis haben, was ich auch total verständlich finde. Ich habe ja auch ehrlicherweise angefangen, dieses Interview, wie viel Angst ich selber vom Tod habe. Das Kontrollbedürfnis ist hoch und das wird natürlich wahnsinnig gut bedient mit den ganzen neuen Botschaften und mit Longevity und dann nimmst du hier noch ein paar Supplements und da noch ein paar Pillchen und dann machst du regelmäßig deinen Sport und dann trinkst du bitte gar keinen Alkohol und das machst du auch nicht mehr und das machst du auch nicht mehr, dann fastest du noch oben drauf und dann wirst du super alt und ich denk, nee, nicht unter diesen Bedingungen, dann lieber doch nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe da keinen Bock drauf, mir ist das too much. Diese ganze Verbotsliste, da krieg ich schon Puls.
Ja, merke ich. Ich merke auch, dass Puls. Du richtig sauer wirst, ne?
Ja, ich werde sauer. Mir geht das im Moment so auf den Sack. Dieses Ganze, es geht ja auch nur noch um diese Gesundheit und was man alles darf und was man nicht darf und was man machen sollte. Warum reden die Leute nicht einfach mal über die Angst vor dem Tod? Weil das ist doch darin eingewickelt. Darüber wird nicht gesprochen. Stattdessen wird über Kollagenpulver geredet, über Omega 3 und hier und da und wie es alles heißt und was man alles machen soll. Und Vitamin D bitte auch jeden Tag und hiervon noch ein bisschen und davon. Die Industrie boomt. Aber über die Angst vorm Sterben wird eigentlich nicht geredet. Über das Sterben wird ganz, ganz selten geredet. So gut wie nie eigentlich. Wo gibt's denn dazu wirklich mal Themen? Ich sehe es auch nicht in den Zeitungen. Ich sehe es eigentlich nirgendwo. Es wird eigentlich auch nie angesprochen. Ich habe jetzt neulich meinen 93-jährigen Nachbarn, ich habe ihn gefragt, haben Sie Angst vorm Tod? Wie ist denn das? Sie sind jetzt so alt, haben Sie Angst vorm Sterben? Und da hat er mir auch ganz gelassen darauf Antwort gegeben. Nö, hat er jetzt eigentlich nicht. Und jeder muss ja mal sterben, das weiß man ja. Und er hätte sein Leben gelebt, das wäre jetzt für ihn in Ordnung. Und dann habe ich gefragt, wie war denn das früher bei Ihnen? Und dann sagte er, also Sie fragen mich Dinge, ich weiß es nicht, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Und dann dachte ich, du beneidenswerter Mensch, es gibt ja so, so viele Menschen, ich kenne auch viele, die es wirklich so perfekt verdrängen können. Und der ist so ein Verdränger, einfach verdrängt. Mit der Verdrängung wird er 93 und dann ist es ihm auch egal. Na, und die Nicht-Verdränger wie ich, die machen sich ihr ganzes Leben lang in die Hose und
naja, so sind halt.
Ich habe davon nicht so viele Vorteile. Aha.
So sind halt die Menschen extremst unterschiedlich, ja.
Ja.
Und ich habe meine Schwiegermutter, also Rolands Mutter, die ist 96 Jahre alt geworden. Das war für mich und ist für mich immer noch ein Vorbild, weil also sie war zum einen super tolerant und ich habe auch mit ihr genau über dieses Thema gesprochen. Und deswegen mache ich auch diesen Podcast, weil ich will nicht mehr, dass dieses Thema außen vor ist, weil ich glaube, so viele Menschen beschäftigen sich mit der Frage und wir fühlen uns oftmals extrem alleine gelassen auch, weil niemand darüber spricht, weil es keinen Austausch gibt.
Und das finde ich,
ja, aber ich denke, warum denn nicht beides? Warum können wir denn nicht über Gesundheit? Also das ist das, was ich jetzt gerade versuche. Du weißt es vielleicht.
Es regt mich auch wegen der vielen Verbotslisten auf, weil mich das in eine kognitive Dissonanz, in einen inneren Konflikt, weil ich habe keine Lust auf die Verbote. Also
einzugehen.
Wie reguliert man kognitive Dissonanz? Man verneint den Teil der Information, der einen stört.
Okay. Also vielleicht doch mal hingucken. Ah, Es ist ein Vorschlag.
Ich lebe gut.
Ja, glaube ich auch, dass du das machst.
Ich habe auch immer Spitzen. Ich kompensiere viel durch engmaschige Vorsorge.
Ja.
Also ich reguliere meine Schuldgefühle durch engmaschige Vorsorge.
Okay, und wenn du dann weißt, dass es da
alles... Und dann schneide ich immer sehr gut ab.
Okay.
Und dann denke ich, alles gut. Hast du alles richtig gemacht.
Ja. Wie beginnt man ein Gespräch, wenn man über den Tod sprechen möchte?
Ich frage einfach danach. Also wie jetzt bei meinem Nachbarn. Ich habe ihn einfach mal gefragt, wie ist das denn? Sie sind 93, haben Sie Angst vorm Sterben? Und eigentlich, also die älteren Leute, die ich frage, die reagieren immer total nett und gelassen.
Das war auch bei Rolands Mutter so. Ich habe sie natürlich gefragt. Ich habe sie ganz lange schon gefragt, weil also das Thema Sterben und Tod ist für mich schon eigentlich immer an meiner Seite, weil meine Pflegemutter, die ich sehr geliebt habe, die ist gestorben, als ich 20 war. Da habe ich das erste Mal so richtig diesen Kontakt zum Tod gehabt. Dann habe ich meine erste Doktorarbeit, da habe ich Interviews mit Sterbenden geführt. Und dann als Ärztin ist es immer an deiner Seite. Und ich habe es eigentlich aber immer alleine mit mir ausgemacht. Aber dann gab es Gott sei Dank auch schon auch den Roland, mit dem habe ich drüber gesprochen und ab und an mal eine Freundin und die Ruth, mit der habe ich auch gesprochen und die hat...
Ruth
ist meine Schwiegermutter gewesen, ist schon verstorben und 96 und ich habe sie gefragt, ob sie sich davor fürchtet und sie hat immer nur Nein gesagt und habe gesagt, wieso denn nicht, weil ich habe richtig Bammel davor. Weil ich weiß einfach nicht, was kommt, was mich erwartet, wie der Weg zu diesem Moment ist. Vielleicht ist der Moment ein erhabener Moment, in dem man stirbt. Vielleicht kommt wirklich noch was ganz Großes danach. Also ich träume davon, ich wünsche es mir, ich hoffe es super sehr. Und ich meine auch manchmal Anhaltspunkte dafür zu finden oder vielleicht sogar so ein bisschen Wissen dazu, dass es weitergeben kann. Aber es ist schon so, dass Ruth keine Angst davor hatte. Sie hat gesagt, es ist einfach so und ich habe keine Angst. Und sie hat zum Beispiel, doch, sie war auch, wie lange hat sie denn im Bett gelegen? Na, der ganze Prozess ging ungefähr ein Jahr, der Sterbeprozess, aber der war sehr, sehr friedlich. Und selbst als sie dann im Bett lag, und ihr ging es einmal ganz schlecht, das weiß ich noch. Und dann, wir wollten es irgendwie nicht akzeptieren. Und dann haben wir natürlich alles irgendwie versucht. Und ich weiß, dass wir dann noch mit Homöopathie gearbeitet haben. Kannst du glauben, kannst du nicht glauben. Aber ich habe damals die große Ausbildung auch gemacht. Und wir haben ihr dann noch nach Absprache mit einem Homöopathen, haben wir ihr was gegeben und es war unglaublich. Diese Frau ist wach geworden innerhalb von einer Stunde, hat angefangen, frische Erdbeeren zu essen. Ich vergesse das überhaupt nicht mehr. Und dann nach 2 Stunden, hat sie die Augen aufgemacht und hat gesagt, ich habe gedacht, ich bin schon gestorben. Das war ein Augenblick, wo ich einfach, ich wusste dazu nichts zu sagen. Ich wollte dann wissen, wie war es denn? Aber hat sie nichts erzählt. Sie hat auch, ich habe dann gesagt, hast du irgendwas gesehen, hast du irgendwas erlebt? Weil ich kenne ja, du ja wahrscheinlich auch die ganzen Geschichten über Nahtoderlebnisse. Nein, war nicht so. Aber sie hat trotzdem ihre Gedankenwelt und ihre Gefühle zum Thema Sterben überhaupt nicht verändert. Sie hat danach nicht mehr und nicht weniger Angst gehabt, weil sie hatte ja gar keine Angst. Es ist auch so geblieben.
Ich denke, diese radikale Akzeptanz.
Die radikale Akzeptanz.
Die sie ja im Grunde genommen irgendwie in sich trug, ist genauso gut wie ewiges Leben. Also wenn du 100% akzeptieren könntest, wovon ich Lichtjahre entfernt bin, dass es so ist, dann bist du total im Frieden damit.
Mhm.
Aber das fällt den allermeisten Menschen schwer. Dann gibt's viele, die verdrängen, sehr viele. Und dann gibt's, glaube ich, noch mal so einen Prozentsatz, weil ich frage oft die Leute, ob sie Angst davor haben. Dann gibt's noch relativ gar nicht mal so wenig, die sagen, sie haben keine Angst vor dem Tod, höchstens vom Sterben. Wo ich aber doch glaube, dass sich diese Meinung ändern würde, wenn sie von heute auf morgen eine tödliche Diagnose hätten. Also die mit dem Abstand, den sie noch haben, die Lage so ein bisschen cooler einschätzen, als sie vielleicht dann ist, wenn der Tod sie anspringt, sozusagen mit einer schlimmen Diagnose. Weil eigentlich ist es ja auch tief, tief in unseren Genen, dass wir Angst haben, weil die Natur will ja, dass wir leben. Und deswegen hat sie uns ja zum einen die Glücksgefühle mit auf den Weg gegeben, damit wir überhaupt einen Lebenswert haben. Und wenn wir nicht Glück erleben könnten, hätten wir keinen Lebenswert. Und sie hat uns aber auch eine Höllenangst vor dem Tod mit auf den Weg gegeben, damit wir überleben. Denn sonst wäre es uns ja egal. Und dann würden wir ja auch nicht so sehr für unser Überleben kämpfen. Deswegen ist das ja eigentlich doch auch was tief in uns evolutionär Verankertes. Und das so zu überwinden, da muss man schon verdammt weise oder eben auch sehr, sehr alt sein wie deine Schwiegermutter. Dann kann man vielleicht auch nochmal viel besser loslassen.
Also du sagst, es entweder radikal zu akzeptieren, das ist eine Möglichkeit. Das ist ja was, was auch die Kübler-Ross, die sich mit Sterbenden beschäftigt hat, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, ja, aber die hatte ja,
die hat auch gesagt, zum Schluss,
es geht weiter. Die kommt ja nochmal von einer anderen Ecke. Die hat ja ganz viele Bücher dazu geschrieben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dafür war sie ja auch sehr umstritten. Ich finde es auch eigenartig. Also, ich beschäftige mich manchmal auch in Podcasts mit diesem Thema, mit übernatürlichen Ereignissen. Zum Beispiel gibt es ja im Moment auch einen tollen Podcast vom Deutschlandfunk, die da so wissenschaftlich rangehen und auch in allen natürlich seriösen Medien ist es einfach eine absolute Setzung. Es ist eine Setzung, dass es nichts Übernatürliches gibt. Ja, das ist der Common Sense in unserer Gesellschaft. Und alles, was passiert, was nicht in das Erklärungsmodell, dieses materialistische Erklärungsmodell hineinpasst, wird irgendwie so lange irgendwie hingebogen oder erklärt, bis es doch irgendwie wieder passt. Beziehungsweise bedauerlicherweise haben wir inzwischen auch den einen oder anderen tatsächlich naturwissenschaftlichen Nachweis, wie man dieses Phänomen auch anders erklären kann. Aber es wird immer vorausgesetzt, dass es das nicht gibt. Das heißt, im Grunde ist die ganze Forschung schon dahingehend voreingenommen, das Gegenteil zu beweisen. So. Und das merkst du auch immer in Gesprächen mit den Leuten. Ich meine, ich selber habe auch so meine großen Zweifel, aber ich habe ja die Hoffnung, ist es ja eben doch anders, deswegen habe ich da eine andere Aufgeschlossenheit für. Aber das ist schon sehr auffällig. Wir haben im Moment halt ein extrem materialistisches Weltbild, auch in der Wissenschaft. Und das ist einfach durch die Brille, durch die geblickt wird in der Forschung. Aber da kennst du dich wahrscheinlich als Naturwissenschaftlerin beziehungsweise als Medizinerin noch besser aus.
Ja, ich bin jetzt nicht so eine Wissenschaftsgläubige. Ich habe also im Laufe meines Daseins als Ärztin, als Medizinerin ganz viel Wandel auch gesehen. Also es sind ja eigentlich fast zwei Generationen, die ich da schon gelebt habe. Und was gestern noch die absolute Wahrheit war, auch in der Medizin, die ist es heute einfach nicht mehr. Das ist so das eine. Deswegen, ich würde sowas nicht als gesetzt annehmen. Überhaupt nicht. Zumal ich das nicht möchte. Das ist so die eine Sache. Ich habe einfach auch wirklich den Wunsch, die Sehnsucht danach, dass es eben nicht zu Ende ist, wenn wir sterben. Und dann, wie gesagt, ich glaube nicht alles, was da gemessen wird, was da erforscht wird.
Ich weiß, aber ich meine mehr so dieser Diskurs, wie der einfach im Moment ist. Ja. Und der ist einfach durch die Prägung des sehr materialistisch-naturwissenschaftlichen Weltbildes, den wir haben, da ist eigentlich auch gar kein Raum für andere Gedanken und da wird auch keine Energie drauf verwendet. Man könnte ja auch mal, wenn man sauber forscht, die anderen vom Phänomene mal ordentlicher einsortieren. Aber da wird ja weder Geld noch Energie drauf verwendet.
Ja, es gibt ja schon auch ein paar Menschen, die forschen diesbezüglich. Also ich denke da an Joe Dispenza beispielsweise. Der ist ja wirklich extrem in der Forschung auch beheimatet, weil er gerne das tatsächlich auch beweisen möchte, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Dann gibt es ja auch tatsächlich ein Lehrstuhl, soviel ich weiß, in Holland. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo in Holland, die sich mit dem Phänomen des Nahtods auseinandersetzen und die aufgrund dessen doch damit rechnen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dann gibt es für mich, und das beobachte ich, ich komme wahrscheinlich aus einer anderen Bubble als du. Ich dachte,
der letzte Stand wäre, da werden Hormone ausgeschüttet, die erklären alles. Ja. Aber da fragt sich ja auch mal, wo ist die Henne und wo ist das Ei?
Ja, eben drum.
Du müsstest ja, wenn es was Übernatürliches gäbe, musst du das ja irgendwie auch materiell übersetzen.
Warum?
Zum Beispiel in Hormone übersetzen. Also du brauchst ja einen Hormonvorgang letztlich.
Das glaubst du, das glauben
nein,
wir.
Nein, das ist doch gerade das Plädoyer genau in deine Richtung. Es ist doch genau das Plädoyer in deine Richtung.
Wieso? Moment, dann nochmal erklären bitte.
Die materialistisch-wissenschaftliche Forschung sagt, sterben, also es gibt kein Leben nach dem Tod und diese ganzen tollen Erlebnisse, das ist einfach so ein hormonelles Geschichte im Kopf. Na, da ist so ein,
weiß ich.
So eine Abfolge. Genau. Da. Und damit ist das zu erklären und danach ist Schicht im Schacht.
Ja.
So.
Ja.
Da sind die sich alle einig.
Ja.
Aber man könnte ja auch umgekehrt denken. Wenn es etwas nach dem Tod gibt und einen Übergang gibt, braucht es ja erstmal für den Übergang eine materielle Übersetzung. Verstehst du?
Ja.
Das heißt, das Universum muss ja irgendwo hier andocken. Also warum nicht über die Hormone andocken?
Weiß ich nicht, ob es die Hormone sein müssen. Vielleicht gibt es ja was, was wir noch gar nicht wissen.
Ja, das auch.
Vielleicht hat es ja was mit den Schwingungen zu tun.
Ich will ja nur das Argument entkräften.
Ja.
Ich will ja nur das Argument entkräften, weil man Hormone gefunden hat.
Ja.
Ist das der Beweis, dass es danach nichts gibt?
Glaube ich nicht.
Weil alles auf Hormone zu reduzieren ist. Könnte man aber anders argumentieren.
Ja.
Die Hormone sind nur der Überbringer der Nachricht vom Universum. Mhm. Na, und danach geht's weiter. Man könnte auch das in die andere Richtung bewerten.
Und vielleicht also, gibt's noch viel mehr als Hormone, was man heute noch nicht weiß.
Genau.
Weißt du? Und was ich noch sagen wollte, also vielleicht sind wir, also vielleicht ist es auch eine andere Umgebung, in der ich mich befinde, als du, sehr wahrscheinlich, weil wir haben uns vorher ja noch nie getroffen. Aber, also ich beobachte zum einen, dass viel mehr Menschen wieder, an Religion sich andocken, an irgendwelche Glaubensrichtungen gehen, also schon auch suchen nach mehr als das, was man offiziell weiß. Und dann noch was, ich war jetzt zweimal in Indien. Und da habe ich tatsächlich, also wir haben da diesen Sri Sri Ravi Shankar Gurudev kennengelernt und den habe ich gefragt, was er davon hält, ob es denn ein Leben nach dem Tod gibt. Weißt du was? Der hat mich angeguckt und hat einfach gesagt, wieso ich sowas fragen würde. Das wäre doch ganz, ganz klar. Es gibt auch noch eine ganz große Menge an Menschen, die das überhaupt nicht in Frage stellen, weil die es so verinnerlicht haben. Weiß ich nicht, weil es der Glaube ist.
Ja, aber das wird ja
hier
alles als Hokuspokus abgetan. Hm? Gut, also wie gesagt, ich möchte jetzt auch wirklich nicht missverstanden werden. Ich möchte das nochmal ganz klarstellen.
Ja, mach.
Ich bin absolut esoterisch sowieso nicht, eigentlich auch nicht spirituell, also nicht. Ich habe da so eine Hoffnung, aber leider keine Überzeugung. Ich denke nur darüber nach und hier denke ich laut darüber nach, dass viele Sachen ja vielleicht auch mal anders angegangen werden könnten in der Forschung oder manche Befunde auch vielleicht mal von einem anderen Blickwinkel aus interpretiert werden könnten. Das ist das, was mich beschäftigt, weil ich finde, dass unser materialistisches Forschungsbild im Moment ein bisschen zu eng gefasst ist. Aber ich bin jetzt da auch keine Expertin und auch nicht so tief darin. Da gibt es bestimmt wesentlich klügere und gebildete Köpfe, die dem jetzt zustimmen oder widersprechen können. Ja, aber da ist ja schon ganz viel passiert. Insofern, ich halte es jetzt mal so an dieser Oberfläche. Ne?
Mhm.
Aber dass Leute mehr suchen, auch nach Religionen, das ist ja klar, weil es einfach sehr wenig Halt und Kontrolle im Moment gibt. Mhm. Und Religion gibt einem immer auch ein Gefühl von Halt und damit auch ein Stück weit wieder Kontrolle zurück. Na, aber mit Religion bin ich auch nicht besonders auf gutem Fuß, muss ich sagen.
Kann ich verstehen, ich nachvollziehen. Und ich denke, das ist, das Ganze ist wahrscheinlich, wenn man sich damit beschäftigt, dann doch auch eine ganz individuelle Betrachtungsweise dessen, was vielleicht möglich ist oder woran jemand glaubt oder wie auch immer. Ich habe wieder angefangen zu beten. Mhm. Es ist schon, ich finde es ganz spannend, weil ich merke, ich gebe da einfach so ein Stück ab, beziehungsweise ich spreche laut aus, was mich, also gedanklich laut aus, was mich so beschäftigt und was mich bedrückt, und es, ich kann dann besser einschlafen.
Das ist auch schön.
Ja. Nochmal, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass man es irgendwann beweisen kann oder nicht. Weiß nicht, wie Mensch drauf reagiert. Keine Ahnung. Wissen wir noch nicht. Und ich werde es wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr erleben. Aber wer weiß, manchmal geschehen ja auch Dinge und Wunder, mit denen wir ja noch nicht in Kontakt gekommen sind. Ich würde gerne nochmal. Ja, ich würde gerne auf deine Arbeit einfach mal zurückkommen. Du hast ja den Begriff des Sonnenkindes und des Schattenkindes geprägt. Weißt du, was ich mich gefragt habe, als ich wusste, dass du kommst? Guckt mich die Stefanie jetzt so an und überlegt, ist das jetzt diese Frau, ist es jetzt ein Sonnenkind oder ein Schattenkind? Machst du das?
Nö, also jetzt bei dir habe ich mir das jetzt nicht explizit überlegt. Ich bin auch nicht immer so viel am Rumanalysieren. Manche Sachen fallen mir auf, aber jetzt nicht bei dir speziell, sondern wenn mir Leute was erzählen, dann ich sage immer, das ist ja wie beim Automechatroniker, so heißen die heute, früher hießen die Kfz-Mechaniker, die können sich ja nach Feierabend auch nicht dümmer machen, als sie sind. Und wenn sie sehen, bei dem Auto fällt bald der Auspuff ab, dann ist das relativ egal, ob sie gerade in ihrer Freizeit unterwegs sind oder beruflich. Na, man sieht einfach gewisse Dinge. Ich kann mich ja nicht dümmer machen nach Feierabend, als ich bin. Also mir fallen natürlich schon Sachen schneller auf oder ich bemerke gewisse Dinge schneller, als jemand das tut, der nicht vom Fach ist. Auf der anderen Seite bewerte ich ja auch viel weniger oft. Also so Laien sind oft viel härter im Urteil.
Ist dem so?
Ja, natürlich. Wenn du, was weiß ich, eine aggressive Nachbarin hast oder irgendwie einen schwierigen Kollegen, dann ist das gleich ein Oberarsch. Ja. Und ich als Psychologin denke immer, oh Gott, der hat krasse Schutzstrategien, ne? Und so wie der auftritt, ist ja vielleicht schon, kommt der schon aus dem traumatischen Bereich, der muss ultra innerlich verletzt sein. Also ist ja schon eine andere Toleranz oder Empathie auch auf der anderen Seite, ja.
Also dann wäre es doch ganz gut, wenn wir alle eigentlich zumindest ein bisschen darüber Bescheid wüssten, was bedeutet das Sonnenkind und Schattenkind?
Soll ich das nochmal erklären?
Ja, darauf wollte ich nämlich hinaus.
Ja, also das innere Kind ist ja so eine Metapher in der Psychologie, die ist ja alt bewährt. Und da geht es ja eigentlich darum, dass unser Gehirn sehr früh geprägt wird. Ja, vor allen Dingen sehr stark in den ersten Lebensjahren. Also wir kommen ja auf die Welt, da ist ja noch gar nicht viel verknüpft da oben. Und dann verknüpft sich das aber rasend schnell. Und zwar logischerweise, es wäre ja sonst auch ein schlechter Bauplan, in Anpassung an die Umwelt.
Ja? Klar.
Ja. In Anpassung an die Umwelt. Aber die Umwelt sind natürlich in den ersten Lebensjahren auch ganz viel das familiäre Umfeld und die eigenen Eltern. Das heißt, die Erfahrungen, die ich als Kind mache, verknüpfen sich stark im Gehirn. Und dann kann dabei sowas rauskommen, wie so ein Grundlebensgefühl, ich bin irgendwie nicht okay, ich genüge nicht, ich muss mich anstrengen, damit man mich mag. Oder es kann auch dabei rauskommen, oh, ich bin auch okay, wie ich bin und ich mag mich eigentlich auch ganz gern und warum soll jemand anders mich nicht mögen, solange ich mich nicht grob daneben benehme oder so, ja. Also auch dieses Selbstwertgefühl verknüpft sich doch ziemlich früh, genau auch Emotionen, verknüpfen sich erst ab dem achten Monat so richtig. Da wird die Hardware und die Software ausgebildet im Gehirn. Und wenn es ganz schlecht läuft, werden manche Emotionen kaum ausgebildet oder andere viel zu stark. Das hängt alles sehr davon ab, wie willkommen wir uns von unseren Eltern fühlen und wie geliebt wir uns fühlen und wie viel Sicherheit wir erleben als kleines Kind. Und das, was sich da so eingeprägt hat, ist das dann ja unser Gehirn, mit dem wir irgendwie leben müssen. Mit dem werden wir dann auch groß. Und das ist das Gehirn, was uns zur Verfügung steht, um da draußen die Welt zu beobachten. Mhm. Und dieser Prägungsteil, im Guten wie im Schlechten, also auch gute, positive Prägungen, sind ja das innere Kind. Mhm. Und ich habe halt für die negativen Prägungen, also das, was sich belastet, wo du immer wieder in deinem Leben in dieselben Sackgassen rennst, immer wieder überreagierst oder total unterreagierst, den Begriff des Schattenkindes erfunden. Mhm. Ja? Da habe ich ja das Beispiel in meinem Buch von Michael. Michael ist mit 3 Geschwistern groß geworden. Mhm. Seine Eltern hatten eine Bäckerei, waren selbstständig, kann man sich super leicht vorstellen, dass sie nicht die Zeit und die Kraft hatten, dem kleinen Michael immer die Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken, die er eigentlich gebraucht hätte. Und deswegen hat sich in ihm tief eingeprägt, ich bin nicht wichtig, meine Wünsche sind nicht wichtig, ich bin nicht okay. Ja, und jetzt im Erwachsenenleben, immer wenn er auch nur ansatzweise das Gefühl hat, dass irgendjemand was vergisst, was ihm wichtig ist oder ihn irgendwie übersieht.
Wie zum Beispiel seine Freundin, die vergessen hat, die Wurst für ihn mitzubringen.
Genau. Ja? Hm. Dann flippt der aus. Ja. Ja. Dann ist er getriggert. Mhm. In diesem alten System, da haben wir es wieder, ich bin nicht wichtig. Aber weil er es nicht reflektiert und ihm das gar nicht bewusst ist, ist er natürlich wie ferngesteuert. Er kann diese Programme nur unterbrechen, wenn er sich ihrer bewusst ist. Deswegen sage ich ja immer, wir sind alle Gehirnsklaven. Ja, weil wir irgendwelche Prägungen haben, die uns fernsteuern aus dem Hintergrund, aus dem Unterbewusstsein und wo wir eben nur bedingt freien Willen haben. Mhm. Und deswegen ist es bei diesen alten Prägungen, bei diesem Schattenkind so wichtig, mal zu verstehen, worum geht es überhaupt? Welche Muster steuern mich denn immer aus dem Hintergrund?
Schattenkinder, haben die auch Sonnenseiten?
Ich unterscheide meinem Konzept. Da ist ja auf der einen Seite das Schattenkind, auf der anderen Seite das Sonnenkind. Und das Sonnenkind steht eben für unsere guten Prägungen, für unsere Stärken, auch für unsere Ressourcen. Also Ressourcen sind zum Beispiel so Sachen, woraus man einfach Kraft schöpft. Ja, sei es der schöne Garten, sei es der Hund, sei es die Kinder, sei es die Musik, sei es die Religion, was auch immer. Und das Sonnenkind steht auch für alles, was wir uns heute als Erwachsene neu gestalten können. Also wenn ich mit meinen Klienten das Sonnenkind entfalte oder in meinem Buch mit meinen Leserinnen und Lesern, dann geht es darum, neue, positive und realistische Glaubenssätze zu finden, anstatt Schutzstrategien, Schatzstrategien anzuwenden, also Selbstschutzstrategien. Wenn ich jetzt so ein negatives Programm habe, wie ich genüge nicht, dann will ich mich ja nicht den ganzen Tag so fühlen. Ich versuche das zu kompensieren. Und viele versuchen das zum Beispiel mit Perfektionismus zu kompensieren. Sie versuchen, alle Erwartungen zu erfüllen, versuchen immer zu funktionieren. Oder sie sind konfliktscheu, versuchen einfach Konflikten aus dem Weg zu gehen, damit keiner sie ablehnt. Oder sie haben mehr so aktive Schutzstrategien. Das heißt, sie haben ganz hohes Kontrollmotiv, ein hohes Machtstreben und so weiter. Also es gibt so diverse Selbstschutzstrategien, die meistens sich schon in der Kindheit entwickeln, um da draußen irgendwie doch klarzukommen, sich anzupassen und irgendwie dieses Gefühl von Minderwertigkeit zu kompensieren. Und im Sonnenkind komme ich dann eben von den Schutz- zu den Schatzstrategien. Das heißt, man entwickelt einfach mit den Klienten gemeinsam oder mit den Lesern gemeinsam Strategien, die auf der Verhaltensebene viel, viel besser sind, viel funktionaler sind, mit denen sie sich selber entlasten, aber auch ihre Beziehungen entlasten, also wo sie das einfach viel besser und konstruktiver gestalten können.
Ich möchte dir kurz etwas sagen, bevor wir weitermachen. Falls du immer als erstes von neuen Folgen erfahren willst und keine News rund um das Älterwerden verpassen möchtest, dann trag dich doch jetzt in meinen Newsletter ein. Den Link dazu, den findest du ganz einfach in der Beschreibung dieser Folge. Klick gerne den Link, denn dort läuft aktuell vielleicht auch gerade ein Gewinnspiel. Und deswegen lohnt es sich natürlich dann doppelt mitzumachen.
Zum Thema älter werden, wie sieht es da aus mit Sonnenkind und Schattenkind? Fällt es den Sonnenkinder leichter? Kommen die in diese Toleranz oder Akzeptanz? Gehen die leichter mit diesem Thema um?
Also Menschen, die einfach psychisch sehr belastet sind, ne? Also die in meinem Wording ein großes Schattenkind mit sich rumtransportieren. Mhm. Die haben natürlich Stress öfter und auch mehr Selbstzweifel und sind so oft gegen sich selbst oder auch oft gegen andere oder was auch immer. Und das belastet natürlich zum Teil einfach auch den Körper. Das kann natürlich zum Teil auch zu mehr Entzündungswerten führen und ich meine halt diese üblichen psychischen Stressbelastungen. Mhm. Auch zu einer geringeren Schmerztoleranz, denn je besser ich positiv gestimmt bin und auch bereit bin, ich sag mit gewissen Dingen umzugehen und die jetzt einfach mal anzunehmen, desto besser komme ich eigentlich auch mit Schmerzen klar. Also ich entwickle einfach so ein anderes Verhältnis zu Schmerzen und dann durch sind sie subjektiv auch nicht mehr so stark. Das hat natürlich auch einen Einfluss. Mhm. Aber es hat natürlich, also wir können nicht alles psychisch beeinflussen und auch längst nicht alles ist psychisch bedingt. Also es gibt ja Menschen, auch Kollegen von dir, die behaupten, alles ist psychisch. Halte ich für Bullshit. Nein, glaube ich nicht. Es gibt Sachen, die haben ganz klaren psychischen Einfluss in beide Richtungen. Also dass sowohl die Krankheit mit auch psychische Ursachen hat, in Form von Stress und so weiter, Überlastung, da. Gibt Krankheiten, die haben damit gar nichts zu tun. Und man kann manche Krankheitsverläufe auch psychisch gut beeinflussen und andere eben nicht. Da ist es relativ egal, ob du jetzt gut oder schlecht drauf bist. Das schert die Krankheit relativ wenig. So. Und
aber bei vielen Krankheiten ist schon die Psyche auch mit ein Part, denke ich schon. Auch wenn dann die Psyche ein Part wird, weil der Mensch krank ist. Das kann ja auch
ja,
sein.
Ja, das ist wieder was anderes. Aber ich meine, wir sind da auch noch sehr am Anfang der Forschung. Wir wissen einfach so vieles noch nicht. Und man weiß ja jetzt inzwischen auch, dass Stress eben zum Teil auch bei Krebs mitwirkt. Es gab ja ewig viele Studien eben auch, dass es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Psyche und Krebs gibt. Ich glaube auch, dass er komplett überschätzt wird, weil
was wird komplett überschätzt?
Dass Psyche viel Einfluss auf Krebs hätte. Ah. Also weder auf die Entstehung noch auf den Verlauf. Das meiste passiert einfach, weil es passiert. Und es gibt unheimlich viele Leute, die viel, viel Stress haben und überhaupt keinen Krebs bekommen. Es gibt andere, die ziemlich entspannt durchs Leben gehen und Krebs erkranken. Dann gibt es welche, die sind komplett durch die ganze Therapie negativ drauf, finden alle sowieso nur Scheiße, ne? Kommen aber gut aus der Nummer raus und andere machen ständig mit Positive Thinking und Meditation und und Weihrauch und hast du nicht gesehen und sterben leider trotzdem. Also das wird einfach überschätzt. Aber was ich auch die total entlastende Nachricht daran finde,
Die wäre,
dass viele sich dann noch Stress machen. Jetzt haben sie eh schon eine Scheißdiagnose. Und jetzt sollen sie auch noch gut drauf sein. Na, also nein, ich sage, das ist dem Krebs total fuck egal, ob du jetzt negative Gedanken hast oder sonst was. So halte ich am besten an die Therapien. Na? Mach keinen Blödsinn, mach mit. Und in ganz vielen Fällen ist das dann eben auch heilbar. So, es nimmt ja auch Druck raus. Na, dann darf ich eben mal depressiv sein. Und muss nicht sofort denken, oh Gott, jetzt kriege ich bestimmt eine Metastase, weil ich gerade wieder so depressiv in der Ecke rumliege. Ne? Es ist ja auch eine Entlastung, dass die Macht im Kopf gar nicht so groß ist. Dadurch ist die Kontrolle auch ein bisschen geringer. Ne? Was natürlich hilft, wenn man dann Therapien hat, wenn man es schafft, sich dadurch das ganze Leben nicht vermasseln zu lassen, wenn man einfach besser drauf ist, wenn man das besser akzeptieren kann, wenn man nicht total ins Selbstmitleid fällt, wenn man es einfach schafft, trotzdem noch viel Lebensqualität zu haben. Und da finde ich die Psyche total wichtig, wie es einem geht während den Therapien und dem Krankheitsverlauf. Aber ich bezweifle, dass sie wirklich einen unmittelbaren Einfluss auf den Heilungsprozess hat.
Das erstaunt mich wirklich sehr. Weil also mein Erleben ist schon, wenn Menschen eine schwere Diagnose bekommen und sich dann auch mit ihrem Leben auseinandersetzen und dann auch nochmal mutig werden, Dinge zu verändern, das hat ganz oft ganz viel gebracht. Das heißt ja nicht, dass die Therapie, die ihnen empfohlen wurde, dass sie die nicht durchgezogen haben oder sie haben ihr eigenes Therapiekonzept gehabt.
Aber das hat ihnen auf einer anderen Ebene was gebracht. Ich glaube nicht, dass es einen direkten Einfluss auf den Krankheitsverlauf hat. Das hat ihnen was gebracht zu sagen. Jeder macht sich ja ein Narrativ und erstmal ist ja Krebs eine Scheißdiagnose. Sorry, aber ich rede halt so. So, und dann ist natürlich cool, wenn du sagen kannst, boah, aber dadurch habe ich gelernt, mehr zu mir selbst zu stehen, mehr zu meinen Wünschen. Ich habe nochmal ganz viel verändert. Ich habe auch nochmal beruflich was verändert. Für mich war der Krebs eine Chance. Und dann hast du ein Sau, nicht nur ein gutes Narrativ, sondern du hast ja wirklich was draus gemacht. Und das ist natürlich cool. Das ist psychisch und das ist gut. Aber ob du deswegen überlebt hast oder nicht, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, du hättest auch überlebt, wenn du den ganzen Tag auf der Schaukel gesessen hättest, hättest gar nichts gemacht.
Und wenn nicht? Und wenn nicht?
Was, wenn nicht?
Also wenn es doch was damit zu tun hat, dass du hingegangen bist und hast geschaut, was willst du in deinem Leben verändern? Vielleicht waren es doch Dinge, die dich auch in diese Krankheit gebracht haben.
Weißt du, was ich an dem Ansatz nicht mag?
Nee, das weiß ich nicht, deswegen frage ich ja.
An dem, was du sagst. Und bitte nimm das jetzt nicht zu dir, weil viele Menschen haben ja diese Einstellung. Ich finde ihn ein bisschen, auf gut Deutsch, unverschämt.
Warum?
Ich finde es unverschämt, wenn man da hingeht und Leuten, die so eine Diagnose haben, unterstellt.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Hast du dass ein bisschen was falsch gemacht oder so. In deinem Leben? Ja, hättest vielleicht doch mal ein bisschen früher reflektieren sollen. Ja, bist ja schon lange über die Grenzen gegangen und pipapo, muss wohl auch ein bisschen was Psychisches sein. Ich finde das unverschämt.
Ich glaube, da hinten dran steht was ganz anderes. Es geht da hinten dran steht, dass du vielleicht jetzt das Gefühl hast, dass man diese erkrankten Menschen mit einer Krebsdiagnose, dass man vielleicht zu denen auch noch sagt, du bist selbst schuld daran. Dass das
ja,
das
aber es zieht,
ist was.
Das kannst du kaum voneinander trennen. Außerdem sind wir für mich im Moment zu weit im Bereich der Spekulation. Wir können uns ja darauf einigen, neuerdings hat die Forschung ergeben, es gibt doch einen gewissen Einfluss von Stress, was immer der sein mag, weil es gab ja
immer Stress.
Immer Stress. Es gab ewig viele prospektive Langzeitstudien, wo sie die Leute über 40 Jahre begleitet haben dann geguckt, wer hatte Krebs, wer nicht. Ist nie was bei rausgekommen. Sie haben Mütter aus Kriegsgebieten mit traumatisiert, hochtraumatisiert, Kinder zum Teil gestorben, kein Zusammenhang. Die haben nicht mehr Krebs bekommen als alle anderen auch. Neuerdings ist eben wohl dieser Stressakte-Zusammenhang. Aber viele Leute haben sowieso immer Stress und kriegen keinen Krebs. Und ich kenne auch viele Leute, die kriegen Krebs und haben eigentlich keinen besonderen Stress. Weißt du? So. Also auch da, ich weiß es nicht. Aber ich mag immer nicht spekulieren. Ich sage nur, dass auch hier wieder meine ganze Lebenserfahrung, alles, was ich beobachte, ich glaube, dass der Zusammenhang völlig überbewertet wird. Aber ich kann das Motiv dahinter gut verstehen. Ich kann das 100% verstehen, denn alles, was ich erklären kann, kann ich wieder kontrollieren. Ja. Und das reduziert Angst. Wenn ich sagen kann, mein Brustkrebs ist ja dahergekommen, dass ich ja nie das Verhältnis mit meiner Mutter geklärt habe und dann ist sie auch noch gestorben, kein Wunder, dass ich Brustkrebs kriege, dann habe ich ein Riesenstück Kontrolle zurück. Ich muss nur ein bisschen nachreflektieren, ein paar Sachen an die richtige Stelle stellen und super, dann bin ich ja erstmal wieder immun und habe mein Leben wieder im Griff. Aber auszuhalten, auf der anderen Seite, es gibt keine richtige Erklärung oder keine, die bisher so richtig, ne, wo wir es genau wissen. Nee, ist es nicht. Wir haben keine Erklärung für keine Krebserkrankung. Es ist immer multikausal, ganz viele Faktoren, vieles ist einfach noch im Dunkelbereich. Es gibt sie nicht. Und das auszuhalten, einfach zu sagen, jo, gibt es jetzt nicht.
Ich traue mich jetzt sogar, dir zu widersprechen.
Ja, gerne.
Weil es gibt Meta-Analysen diesbezüglich, die ganz klar sagen, dass wenn wir viele, viele Lebensbereiche bei uns optimieren würden, da gehört natürlich all das rein, was du gesagt hast, du kannst es eigentlich nicht mehr hören, das ist die Bewegung, das ist die Ernährung, das ist das Mindset und so weiter, dass wir, das ist natürlich auch, wie wir leben, wo wir leben, sind wir einsam.
Ja, es ist halt ultra multifaktoriell.
Genau.
Das ist ja das, was ich sage.
Ja, da hast du absolut recht, ist nicht ein einziger Faktor, sondern spielt ganz viel zusammen. Und deswegen denke ich auch, man könnte sich nochmal überlegen, ob Lebensstrukturen insgesamt, man sie mal betrachten sollte, die vielleicht zu verändern. Aber dann gibt's Zahlen, dass gesagt wird, dass 60% der Krebserkrankungen dadurch verhindert werden können. Und das finde ich doch schon, also als ich diese Zahl gehört habe von der Wissenschaft, ja, also das ist jetzt auch wieder Wissenschaft, ehrlich gesagt, da habe ich schon so mal ein bisschen durchgeatmet, weil das heißt ja auch für diejenigen, die vielleicht da schon dran erkrankt sind, dass sie durchaus eine ganz, ganz große Chance haben, ewig alt zu werden. Und ich kenne, Gott sei Dank, aufgrund meines Alters, aufgrund meiner Erfahrung auch als Ärztin, kenne ich einfach Menschen, die komischerweise mit einer ganz schlechten Vorhersage ewig alt geworden sind.
Ja. Kenne ich auch.
Und es ist auch gut so. Und
aber ich kenne davon eben auch
du
einige,
kennst auch die andere Seite,
die weiter nichts richtig gemacht haben, die sogar negativ drauf waren.
Und trotzdem
denen
überlebt haben.
Denen sogar fast
haben.
Noch egal war, ja. Oh, scheiße.
Lange, lange gelebt so. Haben dann. Ja.
Und die anderen, die gekämpft haben, die optimistischer waren, ja. Ne? Die alles gemacht haben,
ja.
Die hat's erwischt. Und andere, die so, das meine ich. Ich finde es einfach. Aber es war ja eigentlich auch gar nicht mein Punkt. Mein Punkt war ja, wir kamen ja von der Psyche.
Genau.
Also ich denke, dass der Einfluss der Psyche unmittelbar auf viele Krankheiten überschätzt wird.
Mhm.
Von Laien vor allen Dingen.
Mhm.
Ja, Küchenpsychologie.
Mhm.
Wird das überschätzt aus dem Wunsch der Kontrolle heraus, Kontrolle über Sachen zu bekommen, über die wir zum Teil keine Kontrolle haben, weil psychologisch. Und da bin ich jetzt auf ganz sicherem Terrain, weil das ist nun mein Terrain, sind Ohnmachtsgefühle ganz schlecht zu verwalten. Also Ohnmacht ist schrecklich. Und jede Erklärung, die wir haben für irgendwas, gibt sowas von einer Beruhigung. Und das muss ja nicht nur eine psychische Erklärung sein, sondern, gibt's jetzt nicht mehr, aber früher gab's ja noch Asbest. Ich habe lange auf dem Bau gearbeitet, da war viel Asbest, also habe ich jetzt Lungenkrebs bekommen. Mhm. Auch solche Erklärungen, die wirklich external sind, ja, geben einfach eine Beruhigung. Wir Menschen brauchen Erklärungen, ja.
Ja.
So, und von der Forschung ist es der psychische Bereich, ich beziehe mich jetzt nochmal auf Krebs, weil wir da gerade waren, ganz neu mit dem Stress, aber da sind auch die Zusammenhänge auch noch nicht so ganz ultra klar. Natürlich Hormonsystem, bla bla bla, gibt es dann mehr Entzündungen und so weiter und so fort. Klar, aber nicht auch in dem Sinne, ich hatte da mal ein unverarbeitetes Trauma vor ein paar Jahren und dann 10 Jahre später oder 30 Jahre später kriege ich Krebs. Sondern viel, viel primitiver, viel, viel unmittelbarer. Die letzten 10 Jahre immer nur am Schaffen, immer nur unter Druck, immer nur unter Cortisol und so weiter. Und dann Krebs, also so. Ne? Mhm. Also vieles, was da draußen so behauptet wird, auch gerne natürlich in der zum Teil esoterischen Szene und so weiter, ist einfach Bullshit. So, das stimmt einfach so nicht. Wir wissen vieles noch nicht so ganz genau.
Ja.
Andere Erkrankungen, das hinzuzufügen.
Das wollte ich gerade sagen.
Manche Herz-Kreislauf-Sachen, da ist der psychische Zusammenhang viel besser erforscht und viel unmittelbarer auch. Ne?
Ja.
Bluthochdruck und so weiter. Ja. Viel unmittelbarer. Ist es mehr.
Ja, aber da ist doch zum Beispiel, also wir wissen, dass Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Krebs erkranken, einfach größer ist als die, die es nicht sind. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind immer noch die Krankheiten, woran die meisten Menschen sterben. Das heißt also, wenn wir doch gegen diese Erkrankungen was tun können, Also für mich ist es tatsächlich, es ist kein Strohhalm, sondern es ist für mich tatsächlich die Möglichkeit, auch damit ein bisschen ruhiger umzugehen und weniger Angst zu haben.
Ja, absolut. Ja. Dem habe ich ja nie widersprochen. Ich habe nur gesagt, dass mancher psychische Einfluss überschätzt wird.
Das.
Und ich denke auch, dass zum Teil wirklich überschätzt wird, dass man mit Nahrungsergänzungsmitteln, immer richtige Ernährung und so weiter, dass man quasi wie gefeit ist, ja.
Ja.
Das hat natürlich, ist natürlich gut, super, wenn man nichts trinkt und sich vernünftig ernährt und Sport macht, das ist total gut. Aber das ist noch lange keine Garantie.
Also, womit ich auch ein ganz großes Problem habe, ist, wenn die Einweglösung plötzlich auftaucht. Also, ja, nimm jetzt Vitamin D, nimm jetzt Omega 3, hör jetzt auf, Fleisch zu essen. Also jeweils eine Sache und damit hast du alles im Griff. Das ist es nicht. Und dass du sagst, das Krankheitsgeschehen, also für mich ist es auf die eine Seite ist tatsächlich die Krebserkrankung, aber die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die fallen auch nicht vom Himmel. Alle Krankheiten entwickeln sich im Übrigen über Jahrzehnte. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und dass wir einfach ganz, ganz da ganz viele Möglichkeiten haben, da auch was zu tun dagegen.
Stimmt, aber auch da gibt's eben auch eine genetische Komponente.
Absolut, habe ich nie, genau, habe ich nie geleugnet.
Ich muss gerade an eine Freundin denken, immer mega sportlich, nicht geraucht, hat wegen Migräne auch überhaupt keinen Alkohol getrunken. Die hat alle Gesundheitsfaktoren auf ihrer Seite, super reflektiert, psychisch gut aufgestellt, super schlank, hat ganz früh einen massiven Bluthochdruck bekommen. So, zack, einfach da. Kein Mensch weiß, warum. Also auch da ist...
Ich versuche im Moment, ich verstehe dich oder ich fühle das, was du da sagst, weil ich habe immer ein ganz großes... ich merke, dass es mich auch richtig so angreift, wenn ich höre, dass jemand sagt, du bist schuld daran, dass du das hast. Wir haben einfach nicht alles in der Hand. Und ich glaube, da stimmen wir absolut überein. Also ich glaube, wir können viel machen. Du glaubst vielleicht, wir können einiges machen. Aber es gibt auch Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Und das Allerschlimmste ist, denke ich, wenn man sich schuldig für irgendwas fühlt. Also ich habe jetzt zum Beispiel zu wenig Sport gemacht. Ich habe jetzt dann doch nicht die Ernährung so hundertprozentig gemacht.
Fühlst du dich mal in unseren Zeiten nicht schuldig?
Ich finde es brutal.
In eine Hütte, im Wald, bitte ohne Internet, ohne Handy, ohne alles. So, dann kannst du dich vielleicht nicht schuldig fühlen. Aber wenn nur ein Fuß in die Medien setzt, sei es im Internet, sei es Fernsehen, sei es Radio, sei es Podcast, whatever, da rieselt es von Schuldgefühlen. Weil, wie ich eben sagte, die Verbotslisten immer länger werden, die To-Do-Listen auf der anderen Seite auch noch immer länger werden, ja. Es kommen immer mehr Substanzen, was man nicht tun darf. Mhm. Verstehst du? Früher durfte man sogar noch mit einem guten Gewissen mal rauchen und Alkohol trinken. Ist alles. Man hat sich nichts dabei gedacht, Fleisch zu essen oder Zucker zu essen. Es gibt ja nur noch kilometerlange Verbotslisten und jeden Tag kommt irgendwas Neues hinzu und kilometerlange Listen, was man dafür wieder alles richtig machen soll. Nur das, was man alles richtig machen soll, bringt meistens so viel weniger Spaß. Und das ist ja noch das Gemeine. Ja, es bringt einfach so viel weniger Spaß, den allermeisten Leuten Gemüse zu essen, anstatt Kuchen und Chips zu essen. Und es kostet auch immer weniger, regelmäßig Sport zu machen, viele Leute, ja. Also wir sind natürlich auch irgendwo bequeme Tiere, ja. Es ist so viel, was so viel weniger Spaß bringt. Und alles, was irgendwie lustig ist und was mal schnell ein bisschen Dopamin gibt und sich spaßvoll anfühlt, das kommt alles auf die rote Liste. So. Damit müssen wir erstmal klarkommen. Und wenn dich nicht dran hältst, dann lebst du eben nicht so lange. Das ist doch
Das finde ich. Das finde ich schlecht.
Das ist doch Druck.
Das ist ein Druck. Aber für mich gibt's halt auch die Möglichkeit, selbst was zu tun, weil ich ich schaffe das nicht, einfach nur da zu sitzen und nichts für mich zu tun. Dafür ist mir einfach dieses Leben viel zu lebenswert, zu wichtig. Und wenn ich das Gefühl habe, was tun zu können, dann mache ich das. Also ich weiß jetzt nicht genau, was du überhaupt von mir weißt. Also ich mache Intervallfasten seit 35 Jahren.
Ich habe noch nie gefastet.
Ich finde Fasten super toll.
Ich habe es mal versucht.
Ja, es ist nicht einfach. Ich weiß. Ja. Also ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Menschen. Mhm. Ja, es gibt Menschen, die sagen, ich will, für mich bedeutet Leben, was weiß ich, mit Freunden zusammen zu sitzen, Chips zu essen, Rotwein zu trinken, alles das, was früher auch so schön war, und das brauche ich jetzt. Und es gibt aber auch Menschen, ich brauche das zum Beispiel wirklich nicht. Also mir geht's einfach schlecht, wenn ich jetzt Alkohol trinken würde. Ich trink's einfach nicht mehr, weil es hat mir noch nie wirklich geschmeckt. Ich hatte immer, einen Tag später ging es mir schlecht. Ich will es nicht. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Menschen, und deswegen haben wir auch unterschiedliche Angebote. Es gibt ja
und
Leute,
den Leuten, denen das sowieso alles nicht schmeckt und die gerne fasten, die sagen uns dann immer, dass das schlecht für uns ist.
Nein, ich sage nicht.
Das ist sowieso ein Problem. Die so schön finden, immer nur Gemüse und Äpfel zu essen, denen der Alkohol sowieso nicht schmeckt, und Zucker haben sie noch nie gemocht und so weiter. Und die sagen dann, das ist alles schlecht. Nein, ich mache jetzt einen Scherz.
Okay.
Ich will ja nur sagen, ist ja schön, wenn dir das alles so leicht fällt, aber die meisten Leuten fällt es eben nicht leicht.
Ja, also es kann sein, dass es,
wie gesagt, die Verbotslisten sind halt sehr lang.
Also mir inzwischen fällt ja auch nicht alles leicht. Ja. Also ich habe ja den Roland, der ist einfach, der bewegt sich und der macht es gern. Der weigert sich, wenn ich sage, Roland, du hast doch überhaupt keine Lust dazu. Da sagt er, nein, das stimmt nicht. Ich mache das gerne. Und so Leute gibt es eben auch. Ich glaube, es gibt Leute, die brauchen einfach Freiheiten in jeder Beziehung, auch die möglicherweise als nicht so gesund gelten, dass sie das können. Und andere brauchen einfach dieses andere. Und ich denke, was dabei ganz wichtig ist, ist tatsächlich, dass wir jedem gegenüber tolerant sind. Und jeder sucht sich auch den Menschen aus oder die Gruppe aus oder die Menschen aus, die zu ihm passen. Und das finde ich auch gut, dass es so ist. Aber nochmal zurück eigentlich auf meine Frage. Ich habe ja gesagt, erklär kurz der Mechanismus hinter Sonnenkind und Schattenkind. Und habe dich dann gefragt, geht es den Schattenkinder mit dem Älterwerden schlechter oder nicht? Wie ist es da? Geht es denen schlechter oder geht es den Sonnenkinder leichter mit dem Thema Älterwerden? Und wie viel kann man eigentlich noch am Schattendasein verändern, auch im Alter?
Also es ist natürlich so, dass Menschen, die insgesamt belasteter sind, häufig einfach vieles, was ihnen widerfährt, noch negativer bewerten als die relativ stabil aufgestellt sind. Mhm. Also es hängt ja sehr viel vom Selbstwertgefühl ab. Mhm. Gerade auch im Alter. Es ist ein Angriff auch auf das Selbstwertgefühl. Ne? Das Nachlassen äußerer Attraktivität, das ist ein Angriff auf den Selbstwert, besonders für uns Frauen, aber auch für Männer, denke ich. Nachlassen von Fitness greift den Selbstwert an, mehr Krankheiten greift den Selbstwert an. Das sind ja alles Kränkungen. Ne? Ganz viele Sachen, die im Alter eben nicht mehr so gut funktionieren, sind Kränkungen. Und die Jugendgesellschaft, in der wir leben, ist eine einzige Kränkung per se. Weil in unserer Gesellschaft ist Jugend im Grunde genommen die Norm und Alter die Abweichung. Das hörst du schon daran, jedes Kompliment, was du im Alter bekommst, läuft unterm Strich darauf hinaus, dass du irgendwie jünger aussiehst, jünger wirkst, jünger redest, junge Hobbys hast, noch ziemlich fit bist. Also alles, und da sieht man ja, was die Norm ist. Die Norm ist, Jugend ist toll, Jugend ist schön, Alter ist schlecht. Und das ist ein unausgesprochener Konsens auch in unserer Gesellschaft. Mhm. Allein schon solche Fragen wie, darf ich sie nach ihrem Alter fragen? Da musst du doch schon Aua schreien, oder? Da muss man doch schon Aua schreien. Ja, warum denn nicht? Muss ich mich jetzt schämen? Muss ich mich schämen für mein Alter, ja? Also es gibt so viele Floskeln auch und keiner merkt es. So ab 40 wird dir dann zum runden Geburtstag gratuliert. Ja, warum gratulierst du mir denn zum 50., 60. oder 70. Geburtstag? Warum ist er jetzt auf einmal rund? Ja, darf man das jetzt die schlimme Zahl schon nicht mehr aussprechen? Also wir haben Millionen von Formulierungen, die alle darauf hin deuten, Jugend ist einfach das einzig Erstrebenswerte. Alter ist Abweichung, dafür muss man sich auch ein bisschen schämen. Und ganz viele ältere Leute schämen sich auch, indem sie auch Sachen unternehmen, die dann nochmal besonders jugendlich wirken. So, jeder will irgendwo mithalten, jeder will dabei sein. Und nie oder fast nie gibt's mal Komplimente für Lebensreife, für Erfahrungsschatz oder einfach, du siehst super aus. Und zwar nicht für dein Alter dahinter gesetzt, sondern du siehst super aus, Punkt. Ja. So wie du gerade aussiehst, ja, mit Falten, mit. Mensch, was hast du für eine Lebenserfahrung? Also das Alter wird halt auch überhaupt nicht gewürdigt. Und deswegen ist ja schon diese Jugendgesellschaft eine Kränkung. Und jetzt mache ich nochmal den Bogen zu deiner ursprünglichen Frage. Das ist natürlich auch so eine Alterserscheinung, dass man während dem Reden vergisst, wie man angefangen hat. Aber es fällt mir jetzt wieder ein.
Also ich glaube, wir haben noch nicht den Faden verloren. Nee, einmal. Wir haben immer, ja.
Passiert mir aber auch öfter, je älter ich werde, dass ich schneller mal was vergesse. So. Ja. Aber natürlich ist es so, dass man, wenn man ein gutes Selbstwertgefühl hat, und ich nehme mal das Sonnenkind jetzt auch ein bisschen als Synonym für ein gutes Selbstwertgefühl, dass man die Sachen lockerer wegsteckt, dass man mit mehr Humor, dass man keine totale narzisstische Krise bekommt, weil man nicht mehr aussieht wie vor 20 Jahren. Mhm. Also man kann es, man geht sportlicher damit um. Es kränkt einen eben doch nicht so im Kern seines Selbstwertgefühls. Man findet es jetzt nicht so doll, ne? Aber man kann besser damit leben. Und das ist der Unterschied, wenn man vom Selbstwertgefühl halt gut aufgestellt ist.
Bist du wütend eigentlich, wenn ich dir so zuhöre? Warum? Wenn du über die Jugend...
Ja, das macht mich sauer.
Ja, das merke ich. Das kommt so richtig.
Kann man sich doch darüber aufregen. Es gibt ja andere Gesellschaften, da wird das Alter ja richtig gewürdigt.
Wollte ich gerade sagen.
Ich kenne keinen, der so richtig happy ist, alt zu werden. Ja, also man sieht so ein paar Vorteile drin.
Also die gibt's doch auch.
Ja, die haben ich ja vorhin schon genannt. Also diese größere Gelassenheit, dass ich das auch nicht nur einen Nachteil finde, dass diese Hormone auch runterrieseln, weil sie einen ja auch immer wieder schwer in die Klemme bringen können. Und Riesendramen, die man so in jüngeren Jahren hatte, riesen Liebesdramen hin und her, das wird ja alles viel gelassener. Also
ich finde es zum Beispiel auch so, dass ich das Gefühl habe, dass ich eine andere Perspektive eingenommen habe, wie ich das Leben sehe. Also ich merke, ich muss nicht mehr so schaffen. Ich habe das nicht mehr. Ich habe viel von dem, was ich gerne wollte, habe ich erreicht. Das ist gut. Und ich glaube nicht, dass das eine Überheblichkeit oder eine Überheblichkeit von mir ist. Aber ich denke, ich sehe Dinge und ich nehme Dinge anders wahr als früher. Ganz bestimmt. Kannst du es nachvollziehen?
Inwiefern? Mach mal ein Beispiel. Was nimmst du zum Beispiel anders wahr?
Ich habe weniger Druck. Ich muss weniger den Erwartungen gerecht werden. Ich sehe auch so in meinem Bereich, in meinem medizinischen Arbeitsbereich, habe ich das Gefühl, ich sehe noch mehr Wald, als ich vorher schon gesehen habe, als Bäume, weil viele Mediziner sehen ja nur Bäume und deswegen den Wald nicht. Ich war, glaube ich, immer zu denen gehörig, die immer Wald gesehen habe, und ich denke, diese Waldlandschaft wird immer größer, und das finde ich für mich so gut. Ich habe so das Gefühl, dass Puzzleteile immer mehr dazukommen und dass das Ganze ein Bild ergibt. Das ist so das, was ich so wahrnehme, und das finde ich schon ziemlich groß.
Ja. Ja, also ich würde auch sagen, ich bin in meinem Fachbereich wirklich so im Moment, ich will nicht sagen auf den Höhepunkt, ich weiß ja nicht, was noch kommt, aber natürlich.
Ja, dein Film kommt noch.
Ja, ich hab ja eh so ein spannendes Leben, weil ich war ja keinen Tag meines Lebens angestellt. Und gerade die letzten 10 Jahre sind super spannend, weil ich ganz viele neue Projekte habe und die auch umsetzen kann, weil ich das Riesenglück habe, und das Riesenprivileg, mir durch meine Arbeit, durch meine Bücher auch einen soliden finanziellen Hintergrund erarbeitet zu haben. Das gibt einfach sehr viel Freiheit auch. Freiheit auch, neue Dinge umzusetzen oder auch mal ein Risikoprojekt einzugehen. Ich starte jetzt noch dieses Jahr mein Herzensprojekt von einer ganz, ganz tollen Gastronomie, wo ich aber drei junge Gastronominnen an der Seite habe. Das sind natürlich einfach auch finanzielle Sachen, die schiefgehen können, aber ich kann das jetzt einfach mal riskieren, weil ich träume da schon seit 40 Jahren
von. Was ist das? Dieses Projekt, was da kommt?
Ja, wir haben ein ganz schönes Objekt in Trier gefunden, auch mit einem riesigen Biergarten und wirklich schön und wollen da im Grunde so eine Art Wohnzimmer kreieren, so wo alle Altersgruppen sich wohlfühlen, so ein Treffpunkt ist, mit einer kleinen Karte von Speisen, aber lecker, hochwertig, aber einfach zuzubereiten. Also wir wollen so viel von der Levante, also so Metze oder Mise, wie man es ausspricht, machen, Pinzas und so weiter, aber gut in der Zubereitung. Wir wollen ja einfach eine ganz tolle Atmosphäre dahin bringen, Events immer wieder. Genau, und das ist so ein Herzensprojekt von mir, was gerade sehr akut ist, was aber natürlich auch risikobehaftet ist, obwohl ich sicher bin, mit unseren Konzepten, wenn wir es richtig anstellen, wird es gut laufen. Und so fühle ich mich ja immer total lebendig. Ich finde, Projekte halten, also mich halten Projekte immer jung. Das gibt mir immer so das Gefühl, was zu kreieren, was Neues zu schaffen. Und das bringt mir einfach auch großen Spaß.
Mhm. Was ist mit deinem Film? Der jetzt
ja, wird, ja,
was
der,
ist denn
wir
mit
drehen.
Dem? Das finde ich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, Chapeau. Also das ist ja echt, das ist ja so ein bisschen was wie ein Ritterschlag, oder?
Also ich freue mich riesig, wenn mir das jemand mal erzählt hätte, überhaupt, dass ich Bücher schreiben werde oder dass dann noch eins verfilmt wird, hätte ich gedacht, das kann wohl nicht wahr sein. Aber das Kind, hier muss Heimat finden, wird verfilmt, aber nicht als Sachbuch, sondern die Konzepte in dem Film mit den Schattenkindern und so weiter werden in eine oder sind in eine Spielfilmhandlung übersetzt worden. Also es ist so eine
Tragikomödie,
ne?
Ja. So. Dann wird's verstanden.
Richtig.
Ja.
Und wir haben schon einen ganz tollen Cast, also wirklich namhafte Schauspieler, Ulrich Tukur, Martina Gedeck, Hanna Herzsprung, Fariyadin, Maler Emde, also ganz, ganz große Namen, Emilio Sacraio, die mitmachen und wir drehen jetzt im Sommer und es wird wohl im frühen Frühjahr in die Kinos dann kommen.
Ich finde es insofern ganz, ganz spannend, so für dich, weil du damit einfach nochmal ein ganz anderes Publikum wirst erreichen können. Und das ist ja grandios, weil dieses Konzept vom Schatten- und Sonnenkind, das hat mich total fasziniert. Das ist so einfach. Das kann jeder verstehen. Du musst nicht irgendwie hochgebildet sein. Und du weißt, wenn du es verstehst, kannst du auch noch was verändern. Du hast so eine Chance. Und das finde ich einfach sehr schön. Und wie gesagt, wie viele Bücher hast du eigentlich verkauft? Wie viele Millionen?
Also in Deutschland allein, nur von dem Buch.
Ja. Das ist ja noch ein Bestseller, ja. Oder
ich
mehrere.
Ich habe 13 Bücher insgesamt.
13?
Und davon auch einige Bestseller, ja.
Ja.
Allein von.
In Deutschland?
In Deutschland 3,5 Millionen.
Ach, das ist viel.
Ja.
Das ist viel. Richtig viel. Mhm. Du warst ja auch, glaube ich, wie viele Jahre warst du denn Platz Nummer 1 auf den Bestsellerlisten?
8 Jahre in Folge, Jahresbestseller, und bin aber immer noch auf den ersten Plätzen.
Ja, das weiß ich. Da gucke ich auch immer rein und denke, meine Güte, du hast da tatsächlich einen Nerv getroffen, wie man so sagt, ne? Ich glaube, es ist auch.
Ich denke, ich habe halt, das war immer so meine Leidenschaft als Psychologin. Ich habe immer relativ unabhängig gedacht. Das merkst du ja auch heute in dem Gespräch.
Ja.
Ich schwimme ja zum Teil ziemlich gegen den Strom und hau hier Sachen raus, die bestimmt nicht jedem gefallen, die auch nicht immer Common Sense sind. Und das ist mir als Psychologin aber sehr zugute gekommen, weil ich mich nicht so krampfhaft an bestehenden Konzepten festgehalten habe, sondern immer, das war immer meine Leidenschaft und wie so mein innerer Auftrag, fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein, also mein innerstes Bestreben. Ich wollte immer nur die Strukturen der Psyche verstehen. Weißt du, gibt ja ganz viele scheinbar sehr individuelle Probleme, die natürlich in dem, was erzählt wird, auch individuell sind, wenn man sie an der Oberfläche betrachtet. Aber hinter jedem Problem ist eine Struktur. Und die Struktur ist eigentlich immer dieselbe.
Ja.
Sind immer dieselben. Und wenn man das versteht, wenn man die psychische Struktur versteht, und die ist nicht besonders kompliziert. Also auf der körperlichen Ebene muss man viel mehr lernen und sind wir viel komplizierter in der Funktionsweise.
Oh, sehe ich ein bisschen anders, aber...
Okay, also für mich als Laie auf der körperlichen Ebene gibt's da so viel. Da gibt's eine Lunge, ein Herz und einen Blutkreislauf und Augen und Ohren und alles muss funktionieren und Hormone und ich weiß nicht, was noch alles. Aber auf der psychischen Ebene ist es wirklich ziemlich, ziemlich simpel. Und wenn man das kapiert, dann kann man seine eigenen Probleme auf diese Substanz, auf dieses innere Muster hin verstehen. Das befreit einen erstmal ganz viel von Schamgefühlen. Es ist alles gar nicht mehr so schlimm und so schrecklich. Und gibt einen unheimlichen Hebel für die Lösung an der Hand. Ne? Denn wenn du es auf der Strukturebene verstehst, das ist nur ein Muster, dann kannst du das Muster natürlich auch viel leichter ändern als die verworrene Struktur an der Oberfläche, wo alles so kompliziert, so verworren und so weiter erscheint.
Ja, ich glaube, damit haben auch einige deiner Kolleginnen und Kolleginnen ein Problem, dass du das so runtergebrochen hast und in so eine einfache Struktur gebracht hast, könnte ich mir vorstellen. Weil
es geht. Also die meisten feiern das eigentlich. Ich habe ganz, ganz viel positiven Zuspruch von Kollegen und Kolleginnen. Es gibt natürlich auch vereinzelt welche, die sich ärgern. Wobei ehrlich gesagt von der Kritik, die von denen kommt, und es sind jetzt auch nicht viele, aber die sind natürlich immer die lautesten, die werden dann auch gerne von der Presse mal aufgegriffen. Habe ich manchmal so meine Zweifel, ob es denen wirklich um die Konzepte oder um was ganz anderes geht.
Also ich glaube, da haben wir beide tatsächlich ein bisschen was gemeinsam. Deswegen habe ich auch gesagt, ich finde das Thema Gesundheit oder wie wir vom Körper her einfach ticken, das kann man auch ganz, ganz, ganz gut erklären und ganz einfach runterbrechen. Und mir ist es oder geht es immer noch ganz ähnlich, dass das viele nicht, also bei mir sind schon auch es ist auch der Gegenwind, der kommt, weil ich es eben gemacht habe, weil ich wollte, dass Menschen verstehen, was im Körper passiert. Und man kann das wirklich auf ein paar Sätze runterbrechen, so dass man einfach so ein grobes Bild davon hat, so genau wie du das gemacht hast mit deinem Sonnenkind und Schattenkind. Und das finde ich einfach gut und deswegen freue ich mich auf deinen Film. Ich werde sofort reingehen, wenn er in den Kinos läuft. Wann soll er laufen?
Frühjahr.
Also ganz, schon?
Ja, also ganz,
wir in drehen einem Jahr.
Jetzt im Sommer, ja. Ja, aber okay. Wir hatten langen Vorlauf, weil wir hatten mehrere Anläufe von verschiedenen Drehbuchautoren, weil der Stoff nicht so ganz einfach in den Griff zu kriegen ist, das wirklich gut filmisch auch umzusetzen. Mhm. Aber jetzt mit dem jetzigen Drehbuch von Julia von Heinz bin ich super zufrieden. Ich glaube, das wird richtig gut.
Ich habe ja noch so viel, ich habe ja gesagt, ich habe so ganz viele Sachen, die ich einfach noch fragen will. Steffi, du hast kein Kind, eigenes.
Ich wollte nie Kinder.
Du wolltest nie Kinder?
Nee. Ich habe da irgendwie, das Gen fehlt mir da. Ich hatte nie diesen Mutterwunsch. Ich habe auch nie so, dass ich, wenn ich so kleine Babys sehe, so dieses Gefühl, ich muss sie jetzt in den Arm nehmen oder so.
Du hast auch keine Angst davor, dann später, wenn du ganz alt bist, dass du dann keine Kinder hast, die
doch,
mal nach dir.
Wäre natürlich schön. Ich hätte jetzt auch gerne erwachsene Kinder.
Ja.
Aber ich war nie bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Also Schwangerschaft habe ich nie Bock drauf. Geburt hatte ich nie Bock drauf. Ich hatte auch nie Bock auf die ersten 2 Lebensjahre, wo das. Ich hätte mir immer gut vorstellen können, Vater zu werden. Das wäre für mich.
Das sollte in diesem Leben zumindest nicht so sein.
Aber Mutter, das war mir irgendwie immer too much.
Ja, weißt du, warum ich diese Frage auch ausgesucht habe? Weil ich glaube, es gibt ganz viele Frauen, denen es ähnlich geht wie dir.
Ja.
Und da sind wir wieder an diesem Thema, ob die sich vielleicht schlecht fühlen, schuldig fühlen sogar. Ich glaube, wenn man da auch ganz offen drüber spricht, so wie du, ich wollte einfach nicht, weil es war nicht meins und okay, jetzt finde ich es nicht gut.
Ich finde manchmal, weißt du,
das finde ich so toll.
Müsste man die Frage doch umgekehrt stellen, warum soll eine Frau sich das denn antun, weißt du? Viele sagen immer, also erstmal hatte ich persönlich auch nie Druck, Viele sagen, sie hätten so Druck und sie würden sich unter Druck, sie müssen ja Kinder kriegen. Ich habe das nie so erlebt. Vielleicht aber auch, weil ich immer sehr selbstbewusst damit umgegangen bin, weil ich für mich immer so klar war. So hat mich auch keiner genervt auf dem Thema. Und umgekehrt habe ich auch öfter schon gesagt, warum sind die Menschen immer so überrascht, wie du wolltest nie Kinder oder du wolltest keine Kinder, als ich noch jung war, als das noch möglich gewesen wäre. Wo ich mal gesagt habe, frag doch mal umgekehrt, warum soll sich eine Frau das antun? Diese wahnsinnige Schwangerschaft, das ist doch der Wahnsinn. Dann diese Hölle von Geburt, dann am Anfang alles immer nur stillen, windeln, wickeln, ne? Das muss man sich ja auch mal antun wollen. Also warum wird die Frage eigentlich nicht umgekehrt gestellt? Also ich finde es eher erstaunlich, dass man das alles haben will, als wenn man sagt, nee, das ist mir irgendwie, ich habe da nicht so einen Bock auf die Veranstaltung. Also aber das sind halt dann diese Triebe, die ich ja nie hatte. Wie süß, ich will unbedingt eigene Kinder haben, das muss so toll sein. Ich habe das jetzt mit dem Hund, ich liebe unseren Hund, das ist wie so ein Kind. So, und ich finde ihn so süß und ich sorge mich gerne um ihn und habe viel Verantwortung. Aber Babys hatte ich nie so ein
Draht dazu.
Nie so ein Draht dazu.
Ja, ist ja auch alles richtig und gut so. Aber es ist genauso richtig und gut für all die Frauen, die gedacht haben, das ist die Erfüllung in ihrem Leben.
Natürlich.
Ist genauso.
Ich verstehe das kognitiv.
Ja.
Weil ich das ja emotional nicht habe, dieses Programm. Ja. Aber natürlich verstehe ich das 100% und viele meiner Freundinnen haben Kinder und die sind alle super happy. Und ich glaube auch, dass ich was verpasst habe. Ich glaube, dass diese Liebe zu den Kindern und dieses Glück, und das ist ja auch ein Leben lang, wie ich das jetzt mit dem Hund vergleiche, das ist so schön und das muss ja bei Kindern noch viel schöner sein. Vor allen Dingen sterben die Kinder in der Regel, wenn du Glück hast, nicht vor dir. Das tut der Hund, das finde ich ganz schlimm. Aber natürlich muss das wunderbar sein. Aber dieses genetische Programm ist irgendwie bei mir vorbeigegangen. Ich habe das anscheinend nicht bekommen und ich habe mal gelesen, dass ich glaube 25% der Mütter, der Frauen wie Männer weltweit keinen Kinderwunsch haben. So. Und davon bekommen dann ja einige auch ohne Wunsch ein Kind.
Und einige mit Wunsch kein Kind.
Eine mit Wunsch kein Kind. Und viele, die gegen den Wunsch Kinder bekommen, dann kicken die Hormone rein und dann sind sie doch super happy und sind super happy und würden das Kind nicht mehr hergeben. Ich war aber auch lange, lange Gutachterin fürs Gericht im Familienbereich. Natürlich haut es auch nicht immer hin mit der Eltern-Kind-Bindung. Ne? Es gibt einfach auch Eltern, die ihre Kinder nicht lieben und die Kinder ausgesprochen schlecht behandeln. Und das gibt es natürlich auch. Aber für mich macht das eigentlich evolutionär auch Sinn, die Vorstellung, dass 20% oder 25% keine Kinder wollen, weil es einfach mehrere Bezugspersonen braucht. Und für unser menschliches Überleben ist es super cool, wenn es einen kinderlosen Onkel oder eine kinderlose Tante gibt, die einfach auch das ganze System Familie auch mittragen. Ne? Wenn jeder jetzt Kinder kriegen würde und jeder noch viele, wo kämen wir denn da hin? Ne? Dann wären wir wahrscheinlich auch sehr zum Teil überlastet.
Ich komme gerade auf eine Frage, die ich überhaupt noch nicht dabei hatte. Können Sie dir vorstellen, in ein paar Jahren in einer Gruppe mit anderen Leuten zusammen zu wohnen? Oder findest du deine Wohnsituation, ich kenne die gar nicht, ich gehe davon aus, du lebst mit deinem Mann und mit deinem Hund zusammen. Können Sie dir vorstellen, in einer größeren Gemeinschaft zu leben?
Total. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja. Ich bin ja sowieso eher extrovertiert und sehr eigentlich wirklich gesellig. Ich brauche da auch nicht so viel Alleinsein oder Einsamkeit. Das war noch nicht so ein großes Bedürfnis von mir. Ich könnte mir das gut vorstellen.
Ich glaube, dass das auch Balsam für unsere Seele sein könnte.
Ja.
Und das ist auch was, wo ich immer wieder versuche, drüber zu sprechen. Und das weiß man ja auch, diese Blue Zones, wo die meisten Hundertjährigen leben, die leben ja auch deswegen so lange. Die ernähren sich gut, die bewegen sich gut. Aber ich weiß nicht, wie das gewichtet wird, aber die leben ja alle in einem sozialen Umfeld. Die haben Freunde, die werden geachtet im übrigen Alter. Also da ist es schon noch ein bisschen anders, als es hier ist. Aber die haben ihre Freunde und die leben immer zusammen. Die kochen zusammen, die essen zusammen, die sind zusammen.
Das Leben muss ja auch irgendwie noch Sinn machen, sonst verlierst du ja deinen Lebenswillen. Und ich habe vorhin gesagt, dass Ohnmacht eines der schlimmsten Gefühle ist, die wir überhaupt verwalten können. Aber Einsamkeit ist, glaube ich, noch sozusagen der absolute Hitlistenführer.
Ja, glaube ich auch.
Top Nummer
ich glaube,
eins ist
da
Einsamkeit.
Da werden ganz viele Leute krank.
Ist ganz, ganz furchtbar. Ja, verlierst auch einen Lebenswillen.
Ja.
Also da macht das Leben auch keinen Sinn mehr. Mhm. Weil es gibt ja Studien von Menschen, die sehr alt geworden sind, die man befragt hat, was war das in deinem Leben, wo du heute drauf zurückblickst und sagst, das hat mein Leben wirklich lebenswert gemacht. Und die berichten immer nur von ihren Beziehungen.
Ja.
Zu ihrer Frau, zu ihren Kindern, zu wem auch immer, also zum Partner, Kinder, was auch immer, Freunden. Und das, gute Beziehungen machen das Leben lebenswert und schützen, denke ich, auch tatsächlich das Herz, also auch wirklich das Herz-Kreislauf-System, ja.
Also ich glaube ja auch, also da weiß ich nicht, ob wir wieder irgendwie anderer Meinung sind, aber ich glaube schon, dass das Herz an sich tatsächlich auch gebrochen werden kann.
Ja.
Gebrochen werden kann durch alles Mögliche, aber auch durch Einsamkeit. Und dann denke ich, dass wir uns so langsam dem Ende nähern. Ich würde gerne noch eine Frage oder zwei Fragen stellen. Wenn du jetzt 20 Jahre vorausblickst, wie alt wärst du da?
Oh Gott, 82.
Okay. Könnte ich mir cool vorstellen. Also dich könnte ich mir dabei auch richtig cool vorstellen, weil du bist wahrscheinlich noch mehr Rebell, als du es eh schon bist. Ah, wer weiß. Also das ist auch was ich im Übrigen super schätze. Also ich habe mich früher, ich war ja immer unter den Rebellen, aber es hat mir schon viel ausgemacht und ich merke, ich werde mutiger, Rebellin zu sein. Und ich könnte mir das bei dir total gut vorstellen. Wer weiß, was da noch alles kommt. Und in 20 Jahren, es wird weiter geforscht. Die KI gibt's ja auch, was auch immer die mit uns anstellen wird. Das weiß ich alles überhaupt nicht. Aber stell dir vor, du bist 82. Wo hältst du dich da gerne? Wie siehst du dich da?
Ich würde gerne, wenn ich da noch fit bin, weiß man ja nie. Ich wäre gerne so fit, dass ich noch richtig viel reisen könnte.
Reisen?
Also reisen. Ich liebe es, mir die Welt anzugucken. Okay. Und ich werde in dem Alter auf keinen Fall einen Hund haben. Und eben umreisen zu können. Ich meine, ich bin schon immer viel gereist. Und dieser Hund war jetzt auch so ein Schicksalsding. Ist streng genommen auch unser Pflegehund. Aber die Story ist zu lang. Die mache ich jetzt hier nicht auf. Im Moment ist er auch ganz viel bei uns. Weil Frauchen ist nämlich schon älter. Die ist jetzt, wird jetzt schon 85. Mhm. Und ist immer ein großer, auslaufstarker
Hund. Der muss raus.
Und wir lieben ihn über alles. Der war so ein bisschen Schicksal. Ich wollte nie einen Hund, wegen meinem Lebensstil. Erstens und zweitens, weil ich nicht ertrage, wenn er stirbt. Wollte ich mir gar nicht erst antun. So. Und jetzt habe ich halt einen und das behindert manche Pläne auch ein bisschen. Wir sind immer sehr viel und gern gereist und ich möchte gerne wieder viel reisen. Und mit 82 würde ich das gerne immer noch tun können. Und ich kenne viele fitte Anfang 80-Jährige, die das auch mühelos tun. Und zu denen würde ich mich auch gerne zählen.
Kann ich gut verstehen.
Also es ist typisch, dass ich jetzt wieder mit einer Freizeitfrage antworte, weil ich bin ja auch sehr freizeitorientiert. Ich hätte jetzt auch was wahnsinnig Salbendes sagen können, dass ich noch mehr Menschen überall abhole, die ihr Herz öffnen und heile. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch die strategisch bessere Antwort gewesen. Aber das Erste, was mir eingefallen ist, ich würde gerne mehr, reisen können.
Ich wollte ja auch wirklich wissen, was es denn nun ist und nicht, was strategisch sinnvoll ist. Zumal, ich kann ja einfach nur sagen, du hast schon so viel, glaube ich, gemacht. Es ist auch in Ordnung. Und auch wenn du jetzt aufhören würdest, was du mit Sicherheit noch nicht tust, wäre es auch genug für ein Leben. Ja. Also ich denke.
Aber weil wir ja auch in deinem Gesundheitspodcast sind.
Nein, das ist kein Gesundheitspodcast. Das ist ein Podcast übers Älterwerden.
Genau. Ja. Also aber im weitesten Sinne auch ein Gesundheitsthema, sag ich mal, in der ganz hohen Oberkategorie. So, ich war immer auch ziemlich freizeitorientiert. Also ich habe mich nie zu Tode gearbeitet. Das glauben mir die Leute immer nicht, weil ich relativ viele Bücher und so geschrieben habe. Aber ich habe sehr klare Arbeitszeiten. So richtig produktiv bin ich eigentlich nur vormittags. Mhm. Ich habe das schon als Studentin so gehandhabt. Ich habe immer rechtzeitig angefangen zu lernen für die Prüfung, damit ich nach hinten raus keine Nachtschicht machen muss. Schon als Studentin habe ich so wie so ein Angestellter gelernt, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich habe vormittags und nachmittags gelernt und abends habe ich Feierabend. Dann bin ich auch viel ausgegangen. Am Wochenende hatte ich meistens auch frei. Und so ist das bis heute geblieben. Ich habe so ganz klare Arbeitsstrukturen. Und ich glaube, gerade weil die Strukturen so klar sind, ist da einfach in der Struktur auch genügend Freizeit eingebaut. Und also, ich liebe das einfach auch. Ich habe so viele Sachen, die ich einfach so gerne mache, außer Arbeiten.
Was sind deine Hobbys außer Reisen?
Ich gehe wahnsinnig viel wandern. Mhm. Schon vor dem Hund bin ich immer gerne wandern gegangen. Ich habe lange Zeit sehr intensiv Klavier gespielt. Das habe ich jetzt ein bisschen verloren. Ich verliere immer Hobbys übers Leben. Ich habe schon so viele Hobbys verloren, dass ich etwas jahrelang oder jahrzehntelang intensiv praktiziere und plötzlich habe ich nicht mehr so viel Bock drauf.
Ist es sowas wie mit den Beziehungen? Die verändern sich ja auch im Laufe des Lebens, oder?
Ich weiß es nicht. Ich habe in meiner Jugend war ich eine leidenschaftliche Stepptänzerin. Ich habe überhaupt sehr gern getanzt. Das ist irgendwann verloren gegangen. Ich habe lange Zeit sehr, sehr gern gekocht. Ich koche überhaupt nicht mehr gern. Dann hatte ich Fotografie über viele Jahre als Hobby. Interessiert mich auch nicht mehr so. Es ist irgendwie, dann habe ich ewig lang Klavier gespielt. Im Moment habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe wirklich gar keinen Bock auf Klavier im Moment. Und im Moment ist es halt das Wandern. Ach, eine Sache hat mich nie verlassen. Ich bin eine leidenschaftliche Leserin. Das ist einzig, was stabil ist über die Lebenszeit. Ich habe als Jugendliche schon viel gelesen. Ich lese heute noch sehr viel. Ich sehe auch gern Filme. Ich gehe auch gern mal, wirklich, gehe auch nur ins Kino. Hm. Ich gehe nicht alles über Streaming, sondern mein Mann und ich gehen wirklich auch gern ins Kino. Mhm. Genau, das Reisen. Ich treffe mich wahnsinnig gern mit Freunden abends, gemütlich beisammen sitzen, ein Gläschen Wein, was Leckeres essen. Ja, das sind so Hobbys.
Bist du knauserig mit deiner Zeit? Also guckst du jetzt mehr, wo gebe ich meine Zeit hin? Weil du merkst, dass ja auch die Zeit so hinten raus weniger wird.
Habe ich schon
wird.
Immer gemacht. Ich hatte noch nie ein Abgrenzungsproblem.
So. Boah.
Ich habe nicht so große, ich war nie besonders angepasst.
Ja.
Also ich kann mich anpassen, sonst wäre ich ja nicht beziehungsfähig, aber von Haus aus hatte ich das Glück, dass meine Eltern mich sehr selbstbewusst irgendwo erzogen haben. Ich musste mir das nicht so sehr erarbeiten. Und deswegen hatte ich natürlich, weil du sagst, du wirst immer mutiger mit dem Alter, auch zu deiner Meinung zu stehen oder rebellisch zu sein. Bei mir ist eher der umgekehrte Weg. Ich hatte immer eine ziemlich große Klappe und habe sie zum Teil ja heute noch, wie man heute auch in dem Podcast, denke ich, mal wieder gemerkt hat. Aber es ist eigentlich schon besser geworden. Also ich gehe eher den Weg, dass ich mich mehr zurücknehme, als dass ich noch mehr raushaue, weißt du? Aber was war jetzt mit der Freizeit?
Ich wollte wissen, was deine Hobbys ansonsten jetzt noch sind. Und da hast du gesagt, es ist Reisen und es ist das Lesen.
Wir waren schon weiter irgendwie, aber siehst du, das jetzt ist es genau das. Das passiert mir jetzt nämlich schneller mit dem Alter. Das wäre mir noch vor ein paar Jahren nicht so schnell passiert, dass mir plötzlich so der Faden abreißt. Mir passiert es manchmal, dass ich im Podcast sitze und einen Satz anfange. Also das ist allerdings selten, dass mir es passiert. Und am Ende des Satzes nicht mehr genau wusste, wie ich eigentlich angefangen habe. Also, dass ich im Reden so kurz mal den Faden verliere, wäre mir früher auch nicht passiert.
Ja, aber es ging um deine Freizeit, dass du immer gut strukturierst warst und dass du immer viel Freizeit hattest.
Ich konnte mich immer gut abgrenzen.
Genau,
und deswegen,
das war's.
Genau, das war nämlich deine letzte Frage. Deine letzte Frage war, ob ich mich bewusster entscheide, womit ich meine Zeit verbringe.
Ganz
und dann habe ich gesagt, das muss ich nicht so sehr. Ich konnte mich immer gut abgrenzen. Und da ich ja auch keine Kinder hatte, war ich ja sowieso nicht so sehr gefragt, ständig mich selbst auch viel zurücknehmen zu müssen. Kinder sind einfach auch, was ich auch bewundere an Eltern, sind natürlich auch oft, also du musst vieles auch opfern dafür. Ne? Also, dass du wirklich auf Sachen auch verzichten musst wegen der Kinder. Weißt du, hast keinen Babysitter, also bleibst du eben zu Hause und gehst eben nicht auf die tolle Party oder was auch immer. Ja, also es sind ja viele Sachen, wo man funktionieren muss. Mit der ganzen Schule, dieses Programm, da immer morgens aufzustehen oder Ferien muss man sich irgendwas einfallen lassen, was jetzt mit den Kindern, also mit als Eltern musst du einfach sehr viele Anpassungsleistungen vollbringen. Das ist ja auch richtig so. Wenn man dazu nicht bereit ist, sollte man einfach keine Kinder bekommen. Aber ich musste ja auch gar nicht so viel Anpassungsleistung vollbringen.
Steffi, mir ist gerade noch was eingefallen. Kann ich trotzdem das nochmal loswerden? Weil ich habe ja dieses Buch von dir auch gelesen und habe auch ein paar Podcasts mir von dir auch angehört. Und du hast ja immer diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und ich habe natürlich dann immer überlegt, meine Güte, Und weil wir ja vorhin das Thema mit Schuld hatten, habe ich mich natürlich auch ganz häufig gefragt, hey, was hast denn du verkehrt gemacht? Bist du verantwortlich für, ich habe extra das Wort Schuld dann nicht benutzt, weil ich hasse dieses Wort. Ich hasse es wirklich. Aber ich habe mich dann doch gefragt, wie groß ist meine Verantwortung und was kann ich denn da jetzt noch im Nachhinein gut machen, wenn mir Sachen aufgefallen sind. Ich glaube, es geht ganz vielen Eltern so,
ja,
die sich damit auseinandersetzen. Ja,
super Antwort drauf.
Oh, bitte, ja.
Die ist so einfach.
Ja,
wie so denke
ich mir.
Bei mir. Es ist immer, im Grunde genommen, am Ende ist es einfach so simpel. Wenn du heute sagst als Mutter, oh Mann, wenn ich Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich das eine oder das andere anders machen.
Ja.
Ich war damals entweder überfordert oder ich wusste es nicht besser. Egal was.
Oder ich habe so gemacht, wie ich dachte, dass es gut
ist.
Genau,
ich wusste
es auch.
Ich wusste
nicht besser.
Genau.
Stimmt, ja.
So, ganz einfach. Du sagst deinem Kind, es tut mir leid. Wenn ich das Wissen von heute damals gehabt hätte, hätte ich es einfach anders gemacht, dann hätte ich es besser gemacht. Und du sagst, es tut dir leid und sagst, du hättest es anders gemacht. Das ist für erwachsene Kinder oder kann, je nachdem, wie stark sie auch geprägt sind, ich kenne euer Verhältnis jetzt nicht, so eine Erlösung sein, weil am Ende des Tages, das wird mir immer, immer klarer als Psychologin, läuft alles im Grunde genommen nur auf eine einzige Frage hinaus, auf der psychischen Ebene. Mhm. Und die lautet, bin ich der Fehler oder bist du der Fehler? Ganz simpel heruntergekocht. Denn alle Menschen, die Trouble haben mit ihrem Selbstwertgefühl und ihrem Schatten, Kind, haben so ein diffuses Gefühl, ich bin irgendwie falsch.
An allem.
Bin irgendwie der Fehler.
Ja.
Ja. Der entwicklungspsychologische Hintergrund ist, dass kleine Kinder, wenn die Eltern überfordert sind, nie denken, Mama und Papa sind überfordert oder die haben vielleicht sogar eine Bindungsproblematik, sondern immer denken, ich bin der
Fehler.
Ich bin nicht okay. Ich bin hier zu viel. Ich bin nicht wichtig. Mhm. Und das ist so eine tiefe Konditionierung und die bleibt ein Leben lang erhalten. Und auch erwachsene Kinder fühlen oft eine tiefe Loyalität zu ihren Eltern und opfern lieber ihr Selbstwertgefühl, indem sie dabei bleiben, ich bin nicht okay, weil sie sich nicht wirklich, zumindest nicht auf der emotionalen Ebene eingestellt wollen. Ja. Mensch, Mama hat ja wirklich zum Teil Mist gebaut oder Papa. Und wenn du jetzt als erwachsener Elternteil hingehst und diese diffusen Gefühle, die ja oft gar nicht so ganz greifbar sind und nicht so klar sind, validierst, indem du als die einzige Erlöserin, die überhaupt dazu in der Lage ist, wenn du selbst als Mutter sagst, du warst nicht der Fehler, ich war der Fehler. Und nochmal validierst, Mensch, ich war ja gar nicht so verkehrt, ne? Und eigentlich darf ich mich ja gut fühlen.
Ja.
Dann tust du deinen Kindern was richtig Gutes damit. Und das ist auch kann auch ein wirklich großes Stück Heilung sein. Und mehr ist es nicht. Es ist einfach nochmal deutlich machen, wie sagen die Amis, that was my bad. Das war mein Fehler.
Ich überlege gerade, ich glaube, dann habe ich ganz viel auch richtig gemacht im Erwachsenensein meiner Söhne, unserer Söhne oder wir auch, weil wir uns wirklich da auch mit auseinandersetzen. Ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so. Und wenn ich denke, und das ist genau das, was du jetzt sagst, eigentlich ist es einfach, wenn wir da hingucken und uns dafür nicht verurteilen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass wir das so gemacht haben, weil, also ich sag einfach, ich habe es nicht besser gewusst. Ich habe so gemacht, wie ich konnte, weil ich dachte, das ist genau das Richtige. Also habe ich das ja nicht bewusst gemacht, dass ich ihnen irgendwie was Falsches mitgegeben habe, dann ist es eigentlich doch ganz einfach.
Ja, das ist super einfach. Und ich fühle mich manchmal auch so ein bisschen falsch verstanden, von wegen, die Steffi sagt ja, oder die Stahl heißt es, denn die Stahl sagt ja immer, die Eltern sind an allem schuld, was soll denn das? Aber das ist nicht meine Botschaft. Ich sage immer nur, wenn du wissen willst, wie du programmiert bist oder welche internen Muster dich steuern, dann musst du einfach mal gucken, wie du programmiert wurdest. Und das hat einfach was mit den Eltern zu tun. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt ja so eine Sache, die kriegt man ja doch immer wieder zu hören. Das ist mir theoretisch alles klar. Ich habe das schon lange verstanden, aber vom Gefühl her kann ich es nicht ändern. Und der Kerngrund, der zentrale Punkt, warum die Leute es hier klar haben, aber hier nicht klar kriegen, ist die Loyalität zu den Eltern. Das ist jetzt vielleicht noch meine letzte Geschichte,
ja,
die ich abschließend
bitte aufmachen
gerne abschließend
mal.
Erzähle. Ja. Ich hatte mal einen Klienten, ich zitiere ihn wirklich öfter, weil das hat mich so fasziniert und ich habe so viel bei ihm gelernt. Man lernt ja auch als immer ja. an seinen Klienten.
Ja, genau.
Und der hatte eine furchtbare Kindheit. Der Vater war, glaube ich, ganz weg, der war gar nicht da. Der hatte eine alkoholkranke, sadistische Mutter. Also richtig crank, richtig psycho, also richtig schlimm. Und deswegen ist er auch ganz früh von zu Hause abgehauen, mit 16 schon. Der hatte aber Ressourcen, und zwar eine Ressource war sehr intelligent und die andere gutes Aussehen. Ja, und mit der Kombi kann man doch ganz gut auch zum Teil durchs Leben kommen. Er ist dann aber lange vagabundiert, weil er natürlich eine ganz, ganz tiefe Beziehungsangst hatte.
Ja.
Also war immer nur kurz in Städten, hat immer einen Job gefunden, ist aber auch schnell wieder weitergezogen und so weiter. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo er zu mir kam, hatte er schon eine Menge gemacht, auch Therapien gemacht. Also der war jetzt nicht am Anfang. Was aber geblieben war, war noch immer diese Bindungsangst. Ne? Er war gerade wieder akut dabei, eine Beziehung anzubahnen und dann schlugen wieder diese alten Muster zu und deswegen ist er zu mir gekommen. Und der sagte zu mir auch in einer Sitzung, ich weiß, theoretisch ist mir das alles klar. Ich weiß, dass ich ein wertvoller Mensch bin, aber hier innen, ich spüre es einfach nicht. Und denen habe ich die Frage gestellt, wenn du mal tief in dich reinfühlst, welchen unbewussten Vorteil könnte es haben, an diesem alten negativen Glaubenssatz, ich bin wertlos, festzuhalten? Hat er in sich gespürt und die Antwort kam sehr schnell nach vorn. Und die Antwort war, dann müsste ich mir ja eingestehen, wie schlimm es mit meiner alkoholkranken Mutter wirklich war. Und die Wahrheit liegt in dem Wort wirklich. Weil dieses wirklich ist der Übergang vom Kopf ins Gefühl. Wirklich heißt, ich lasse es auch im Gefühl zu.
Spüren.
Weil du kannst, es gibt Menschen, die können völlig abgespalten von ihren Gefühlen echt erzählen, wie schlimm das alles daheim war. Aber sie spüren es hier nicht. Und dieses Gefühl ist so wichtig, weil wenn du das zulässt, wie schlimm es wirklich war, erst dann kannst du dir auch eine echte Trennungsaggression aufbauen. Und die brauchst du, dass er in seinem Fall mal wirklich laut schreit, Mutter, du hast echt totale Scheiße gebaut. Ist ja in seinem Fall auch richtig, ne? Du brauchst die Trennungsaggression für die Loslösung. Weil solange du die nicht hast, und selbst er hatte 30 Jahre Kontaktabbruch zur Mutter, sie war 10 Jahre vorher gestorben, also 30 Jahre nicht gesehen. Wir reden von einer längst verstorbenen Frau. Und trotzdem hat er sie innerlich noch beschützt, irgendwie. Ich meine sich auch, weil das wirklich, das würde ja auch heißen, ich fühle die Schmerzen. Aber letztlich war da auch ein Loyalitätsthema, trotz allem, obwohl die so objektiv richtig schlimm war. Denn du brauchst die Trennungsaggression, um zu fühlen und zu spüren, dieser Glaubenssatz, ich bin wertlos, der gehört gar nicht zu mir, der gehört zu dir, Mutter, oder zu dir, Vater, oder zu euch Eltern. Na? Ich war immer wertvoll. Wenn ihr so ein Mist gebaut habt, dass ich am Ende das Gefühl habe, ich bin wertlos, dann, das gehört zu euch, das hat ja gar nichts mit mir und meinem Wert zu tun. So, das war jetzt ein super krasses Beispiel. Und viele Eltern machen ja auch vieles richtig und sind lieb, so wie ihr. Ihr habt bestimmt viel mehr richtig gemacht, als was ihr falsch gemacht habt.
Ja.
Dann ist die Loyalität natürlich noch viel stärker.
Ja.
Und das führt oft bei Erwachsenen dazu, dass sie, bevor sie mal einfach sich einmal gönnen, auch ein bisschen sauer zu sein, sofort in die Entschuldigung gehen. Meine Mutter wusste es nicht besser, sie hat es ja auch schwer, sie hatte ihr eigenes Schattenkind, sie hat ihr Bestes gegeben. Damit wird diese Trennungsaggression übersprungen und das Ende vom Lied ist, ich bin wieder eigentlich der Fehler im System. Na, ich bleibe dann bei meinen alten Glaubenssätzen, damit beschütze ich die Beziehung zu meinen Eltern. Das heißt, ich opfer meinen Selbstwert, um die Beziehung zu meinen Eltern zu schützen. Und nochmal, ich wiederhole, es geht hier um innere Prozesse. Es geht nicht darum, den Kontakt zu den Eltern abzubrechen. Es geht noch nicht mal, wenn die Eltern dazu nicht gut in der Lage sind, weil sie entweder gar nicht mehr leben oder weil sie alt und gebrechlich sind oder weil sie überhaupt nicht gut reflektieren können, das mit den Eltern aufzuarbeiten. Mhm. Wenn es geht, umso besser, aber wenn es nicht geht, eben nicht. Mhm. Sondern sich einmal bewusst zu gönnen, du hast Scheiße gebaut und nicht ich war schlecht. Und das passiert idealerweise in der Pubertät. Den Teenagern ist es doch völlig egal, wie ihre Eltern sich fühlen. Na, die sagen, blöde Mama, blöder, ihr könnt mich mal. Dann gibt's richtig Zoff. Also idealerweise sind ja diese inneren Loslösungsprozesse in der Pubertät.
Sind Heilungsprozesse im Übrigen, finde ich.
Und das gelingt aber nur gut, wenn die Kinder sich wie von einem festen Steg auch abstoßen können. Mhm. Wenn die Elternbeziehung schon so brüchig ist, so schwierig, so unsicher, dann fällt der Absprung schwer. Oder er ist halt so über die Maßen, wie bei meinem Klient, abhauen, vagabundieren oder extremste Rebellion. Aber ich meine, diese natürliche Pubertätsphase, da ist Trennungsaggression.
Und das Spannende ist ja auch, und ich glaube, das passiert auch, wenn auch ältere Kinder das dann angehen beispielsweise, wie nach der Pubertät ist ja die Beziehung eine andere, aber die ist nicht weniger wertvoll. Und das finde ich so spannend dabei. Also einfach auch zu wissen, wenn man sich Dinge eingesteht, wenn man sagt, es tut mir leid, es war so, wie es ist, ist das, ich habe eben schon mal den Begriff benutzt, ein Heilungsprozess, das glaube ich wirklich. Und danach kann eine andere Beziehung oder
eine viel gesündere auch
als genau, so eine stattfinden.
So eine Harmonie, wo sehr viel Konflikte unterm Teppich sind. Es gibt ja viele erwachsene Kinder, die irgendwie schon in so eine innere Haltung gehen, wenn sie nach Hause gehen, mit Mutter bloß nicht auf das Thema, Vater kann sowieso nicht und Na, also man pflegt eine Beziehung, die aber nicht wirklich auf der tiefen Ebene offen und verbunden ist.
Ich glaube, dass wir das Thema noch mal kurz angeschnitten haben. Das ist gut für ganz, ganz viele Eltern, die jetzt zuhören oder Mutter, Väter, die durchaus auch schon älter sind, weil sie vielleicht spüren, dass da noch sowas angesagt ist, noch was zu klären.
Das wäre wirklich gut. Viele wehren so aus Schuldgefühlen ab. Ich kann das verstehen. Ich habe da totale Empathie für, weil Schuldgefühle sind ätzend. Und dann eher so in die Abwehr zu gehen und sich selber als Eltern zu sagen, das war ja alles nicht so schlimm oder das war ja eben damals so oder mein Kind spinnt, das ist ja nie so gewesen. Hilft zwar so ein bisschen, aber heilt einen selber nicht wirklich. Und für die Kinder ist es halt wirklich die Erlösung, wenn man einmal sagt, Entschuldigung.
Also ich denke auch, es ist ganz normal, dass wir als Eltern, du hast jetzt kein Kind, aber ich bin jetzt, ich spüre mich schon, wenn du das sagst, dass wir einfach auch Dinge machen, die hätten wesentlich besser laufen können. Aber es ist doch nichts Schlimmes, das zu sehen. Und ich glaube, hingucken, das ist so gut. Das ist bei allem gut.
Richtig.
Und Verzeihung zu sagen, das hat schon immer gut getan und geholfen.
Das erlöst einen ja auch selber.
Ja. Absolut.
Weil Schuld kennt ja Wiedergutmachung. Und Wiedergutmachung wäre eben dieses einmal zu sagen, tut mir leid.
Ja. Wie schön. Steffi, ich fand's richtig gut, mit dir zu sprechen. Also für alle, die zuhören, aber auch für mich. Ich habe natürlich bei vielen Sachen habe ich in mich reingehorcht und habe ja auch reagiert und einfach auch Dinge nochmal gesehen, dass ich nicht alleine bin. Das finde ich auch schön. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wenn es ums Älterwerden geht, dass wir einfach nicht alleine sind, sondern wir werden alle älter und wir werden alle hoffentlich oder die meisten von uns auch alt und wir alle werden dieses Leben irgendwann verlassen und es wird Zeit, dass es ein Thema wird, das endlich auch gesehen wird und dass man drüber spricht. Und dass man auch über das Sterben spricht, über den Tod spricht. Wir haben es angerissen, aber ich wollte einfach auch noch mehr von dir wissen. Ich hoffe, dass wir durch unser Gespräch auch Menschen ermutigt haben, über viele, viele Dinge, die wir jetzt angerissen haben, zu sprechen. Weil zu reden, ich finde reden, das ist immer so ein Stück. Ach, es geht so viel leichter damit und man ist nicht alleine, ne?
Ja, die Verbundenheit ist ja sowieso unser größtes menschliches Grundbedürfnis, ne? Verbundenheit. Ja.
Und genau das, glaube ich, sollte man einfach jetzt als Schluss hier stehen lassen. Wir sollten an der Verbundenheit immer Interesse haben und sollten immer verbunden bleiben, weil das gibt uns Kraft, das hält uns, das trägt uns und es tröstet uns vielleicht auch manchmal, weil ich glaube, jeder von uns braucht irgendwann mal auch Trost.
Ständig.
Ja. Steffi, ich danke dir ganz,
danke
ganz arg.
Danke dir, Petra, für die schönen, schönen inspirierenden Fragen.
Sehr gerne. Alles Gute dir, meine Güte. Viel Freizeit, viel, noch ganz viele Ideen, ganz viel umsetzen und natürlich auch ganz viele Jahre, weil du sprudelst ja auch noch ganz schön.
Dankeschön.
Okay. Gut.